Ich da oben stehen. Ich habe das Gefühl, ich bin so weit weg, wenn ich da oben stehe. Und außerdem möchte ich nicht von oben herab euch anpredigen, sondern lieber mit euch etwas erarbeiten. Zuerst einmal möchte ich mich entschuldigen, dass ich eure Sprache nicht spreche. Ich bin Ausländer in diesem Land, aber seid auch barmherzig mit mir, wenn ich euch nicht auf Anhieb verstehe. Versucht so ein bisschen Hochdeutsch reinzubringen, wenn ihr mit mir redet, oder versucht langsam zu reden. Ich würde euch nämlich gerne verstehen, wenn ihr etwas mit mir reden würdet. Und ich hoffe, dass wir dazu Zeit haben heute an diesem Tag. Es ist für mich eine große Freude, hier zu sein. Ich mache sehr viel Frauenarbeit, und wenn ich so in die verschiedenen Kreise komme, besonders so in eine Gemeinde, das erste Mal wie diesmal, dann weiß ich, wie die Frauen da sitzen. Wer ist diese Person da vorne? Ich meine, hat sie Familie? Wie alt ist sie? Was macht sie genau? Und dann ist man so beschäftigt mit solchen Fragen, dass man nicht aufs Thema hört. Darum finde ich es immer gut, wenn man die Person vorher abhandelt, dann kann man das abhaken und dann kann man sich aufs Thema konzentrieren. Ich werde also gleich ein bisschen über mich selbst erzählen und dann können wir uns hinterher umso besser aufs Thema konzentrieren. Wenn ich zu schnell rede, müsst ihr mir das auch sagen. Dann gebt mir ein Zeichen, dass ich das weiß, dann kann ich auch langsamer reden, aber ich neige eher dazu, zu schnell zu sein. Also ihr müsst mir helfen, wenn das irgendwie nicht so gut klappt. Ich denke, dass wir noch zusammen beten und den Tag unter den Segen des Herrn stellen und dann können wir loslegen. Wir können dabei sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns diesen Frauentag schenkst. Danke, dass wir zusammen sein können, um auf dich zu hören, um gemeinsam zu singen, um gemeinsam zu reden. Schenk, dass es ein Tag ist, an dem wir uns gegenseitig auch ermutigen. Ein Tag, von dem wir nach Hause gehen, gestärkt und erfrischt und neu motiviert, auch den Weg mit dir zu gehen. Danke, dass du in unserer Mitte bist und danke für alles, womit du uns heute beschenken willst. Amen. So. Könnt ihr das alle gut sehen? Kann ich hier stehen bleiben oder stehe ich irgendjemandem im Weg? Ich verdecke etwas. Okay, machen wir das mal so. Also ich möchte über mein Leben stellen, Gott ist treu. Dass ich hier stehe heute Morgen, ist wirklich die Treue Gottes. Ich nehme euch mal weit mit zurück. Und übrigens, ich bin Anita, wir nehmen die Du-Form. Das ist auf einem Frauentag viel einfacher. Sprecht mich einfach so an und ich habe die Freiheit, euch mit Du anzusprechen, wenn das okay ist mit euch. Wir gehen weit zurück. Ich komme aus einer nichtchristlichen Familie. Mit Gott und Glauben hatte man dort nichts am Hut. Das erste Kind meiner Eltern ist gestorben. Dann sind vier weitere Kinder geboren, die sieht man hier unten auf dem Bild. Da sind wir vier, alle noch recht jung und schön. Aber mein Vater hat mich nie kennengelernt. Ich bin im Januar 45 geboren, so jetzt könnt ihr schnell rechnen, 45 geboren und er ist im April 45 gefallen. Er hat zwar die Nachricht noch bekommen, dass ich geboren bin, aber er hat mich nie gesehen. Überhaupt ist das so in meiner Familie, dass die Leute früh sterben. Meine Mutter, die fünf Kinder geboren hat, hat vier beerdigt, bevor sie starb. Das gibt auch einen kleinen Einblick in das, was wir als Familie durchgemacht haben. Immer sehr viel Leid, immer sehr viel Tränen auch, die da waren. Als meine Mutter, die fast 92 war, starb, war ich die Einzige, die überhaupt noch lebte aus der gesamten Familie. Schon immer liebte ich schnelle Fahrzeuge. Heute fahre ich ein sehr schnelles Auto mit 156 PS, also 210, 220 auf der Autobahn ist meine Lieblingsgeschwindigkeit. Ich weiß, das traut man mir immer nicht zu, aber ich liebe es sehr schnell. Und wenn man so lange Entfernungen, weite Entfernungen zurücklegen muss, um zu den verschiedenen Diensten zu fahren, letztes Wochenende zum Beispiel war ich im Allgäu, dort in der Nähe des Bodensees, 630 Kilometer für eine Frauenwochenendfreizeit. Diesmal bin ich mit dem Zug gekommen, weil ich mich mal ein bisschen erholen wollte und mal Zeit haben wollte zum Sticken. Das ist mein Hobby, geht im Zug wunderbar. Aber ich merke schon, schnelle Fahrzeuge liegen mir sehr. Mit 16 bin ich dann zum Glauben gekommen. Zu dem Zeitpunkt war mein Leben eigentlich verpfuscht. Aber ich wurde eingeladen auf eine Wochenendfreizeit. Die, die mich eingeladen haben, haben mir diese Freizeit auch bezahlt. Und umsonst habe ich immer alles mitgenommen, was mir angeboten wurde. Und so bin ich da auch hingegangen und dachte, Religion könnte man ja auch noch probieren. Auf dieser Wochenendfreizeit war es dieser Vers, der mich gepackt hat. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Ich bin rausgelaufen, habe die Predigt überhaupt nicht zu Ende gehört, habe auf einem Baumstamm gesessen, zum ersten Mal in meinem Leben bewusst gebetet und gesagt, Gott, wenn das stimmt, was ich eben gehört habe, dass du neues Leben schenken kannst, dann will ich dieses neue Leben haben. Ich brauche neues Leben. Mit diesem Leben kann ich nicht weitermachen. Und Jesus kam in mein Leben, hat meine Schuld vergeben, hat mich angenommen als sein Kind. Und seitdem lebe ich mit ihm. Habe Krankenschwester gelernt und den Beruf nie ausgeübt. Nicht, weil er mir nicht gefallen hätte. Ich war mit Leib und Seele Krankenschwester, nur ich war jung im Glauben, kannte die Bibel nicht und fühlte mich sehr hilflos, wenn Menschen Antworten suchten auf Lebensfragen oder wenn Menschen im Leid Trost brauchten. Ich wusste nicht, wie ich ihnen wirklich helfen sollte. Und darum habe ich immer gedacht, ich muss noch eine zusätzliche Ausbildung machen, um den Menschen besser helfen zu können. Habe also an einem Tag mein Diplom bekommen und war dann am nächsten Tag in der Bibelschule. Und dachte, ich würde noch eine Bibelschulausbildung machen, um hinterher eine bessere Krankenschwester zu sein. Also als ich zur Bibelschule ging, war ich noch fest davon überzeugt, dass ich in den Beruf zurückkehren würde, um dann eben da weiterzumachen. In der Bibelschule, die ein bisschen anders aussah, als ich Schülerin war, das war schließlich im letzten Jahrtausend, da haben wir Frauen genauso mit auf dem Bau gearbeitet, wir waren genauso mit auf dem Gerüst, wie heute es die Männer tun. Heute würde man auch bei uns in der Bibelschule die Frauen nicht mehr an eine solche Arbeit stellen. Aber die Bibelschule war in der Aufbauphase, wir haben alle mit angepackt, da konnte es passieren, dass ein Unterrichtstag ausfiel und wir alle praktische Arbeit gemacht haben, weil eben so viel Arbeit da war. Es war diese Zeit, in der ich sehr deutlich hörte von vielen Missionaren, die vorbeikamen, dass da draußen eine Welt verloren geht. Dass es Millionen und Abermillionen von Menschen gibt, die nichts von dieser Liebe Gottes wissen, die nichts von diesem neuen Leben wissen, die mit ihrer Schuld herumlaufen und nichts von Vergebung wissen. Und ich wusste, ich muss zu denen gehören, die hingehen und diese frohe Botschaft weitersagen. Hab mich dann nach meiner Absolvierung in Brake vorbereitet in die Mission. Nun, man geht nicht von heute auf morgen in die Mission. Gott hat mein Leben vorbereitet während der Bibelschulzeit. Zum Beispiel musste ich habe ich Missionsberichte gehört. Immer wenn es um Asien ging, dann saß ich auf der Kante meines Stuhls. Ich hatte ein großes Interesse an Asien und dann mussten wir eine Semesterarbeit schreiben in Mission. Und wir durften uns ein Land aussuchen, über das wir schreiben wollten. Ich habe an mehrere Missionare geschrieben, in Asien natürlich, weil Asien mich interessierte. Und nur Missionare von den Philippinen haben geantwortet. Ich hatte also jetzt Material von den Philippinen und habe dann über die Philippinen geschrieben. Und während ich diese Semesterarbeit schrieb, habe ich immer wieder gebetet, Herr, wenn das Land sein soll, in das ich gehen soll, dann kannst du das deutlich machen. Und er hat es deutlich gemacht. Als ich dann den Kontakt aufnahm mit der Missionsgesellschaft, die in vielen verschiedenen asiatischen Ländern arbeitete, schrieben die mir zurück, wir würden dich gerne bitten wollen, dass du die Philippinen in Erwägung ziehst, weil dort eine ledige Missionarin ist, die betet für eine Mitarbeiterin und die könntest du unterstützen. Also Gott hat es bestätigt. Die konkrete Anfrage kam also von der Missionsgesellschaft. Gott schenkte mir dann auch eine Gemeinde. Bis dahin hatte ich nicht wirklich eine Gemeinde, die bereit war, mich zu senden. Aber da hat Gott eine Tür aufgetan, hat mir den Freundeskreis geschenkt, den ich brauchte. Und dann konnte ich losreisen. Meine erste Reise, habe ich gestern Abend schon einigen erzählt, auf die Philippinen war mit dem Schiff. Ich war wohl die letzte deutsche Missionarin, die mit dem Schiff aufs Missionsfeld gefahren ist. Heute macht man das alles per Flugzeug. Ich war 5 Wochen unterwegs ums Kap der Guten Hoffnung herum, über Singapur, Hongkong nach Manila. Das waren 5 fantastische Wochen. Und eine super Vorbereitung fürs Missionsfeld. Hier hat man ja all den Rummel des Abschiednehmens und des Packens und so weiter. Und dann 5 Wochen Stille. Wir waren 3 Passagiere auf einem Frachter. Das war also Stille pur und eine gute Vorbereitung für diesen ersten Term auf den Philippinen. Ich habe dann Tagalog gelernt und habe dann im ersten Term schon angefangen, auch in der Kinderarbeit mitzuhelfen, dann eben auch mehr und mehr in der Frauenarbeit. Die Philippinen, ein wunderschönes Land. Das Land, wo Asien ein Lächeln trägt, wo die Menschen gerade zu meiner Zeit, als ich da war, geistlich gesehen sehr, sehr offen waren. Man nannte die Philippinen das Paradies für Seelengewinner. Wir haben das jede Woche erlebt, dass Menschen zum Glauben kamen. Das würde man sich ja hier wünschen, ne? In Deutschland. Wir konnten, dass die Gemeinden wachsen sehen. Ich meine wachsen sehen, weil jede Woche Menschen hinzukamen. War wie zur Zeit der Apostelgeschichte, der Herr tat hinzu. Aber es ist eben eine wunderschöne Natur in jeder Hinsicht. Es ist ja ein tropisches Land. Es ist immer heiß. Mal haben wir feuchte Hitze, mal trockene Hitze, aber heiß ist es immer. Die Menschen leben sehr einfach, wobei diese beiden Häuser noch zu den besseren gehören. Viele, viele leben einfach in Bambushütten. Aber das Wichtigste ist natürlich wertvolle Menschen. Menschen, die die frohe Botschaft brauchen, Menschen, die von Jesus hören sollen. Und für mich war das einfach nur fantastisch, dort arbeiten zu können, diesen Menschen die frohe Botschaft von Jesus weitersagen zu können. Wachsende Gemeinden. Diese Gemeinde, das Bild habe ich jetzt erst vor einigen Jahren aufgenommen, ich stand vor diesem Gemeindehaus und mir liefen die Tränen übers Gesicht. Diese Gemeinde hatte in unserem Wohnzimmer begonnen, mit einigen wenigen Nachbarinnen. Und jetzt ist da eine Gemeinde entstanden, die ein solches Gemeindehaus gebaut hat. Das war einfach nur schön zu sehen, was Gott dort tut. Ich habe in meinem ersten Heimaturlaub eine ganz, ganz wichtige Lektion gelernt. Ich war nämlich so, wie Missionare das so machen, ständig unterwegs, ne? Morgens beim Frühstück eingeladen bei irgendeiner Familie, dann einen Hauskreis für Frauen, in einer anderen Familie zum Mittagessen eine Einladung bei jemand anders, am Abend Nachmittag eine Kinderstunde und abends einen Missionsvortrag. Und ich bin wirklich von einem Termin zum anderen gehetzt, bis ich irgendwann an einer Straßenecke in Bremen stehen blieb und realisierte, ich bin unterwegs für Jesus, aber ohne ihn. Zeit für ihn hatte ich gar nicht mehr. Meine Stille mit ihm, meine Gemeinschaft mit ihm war Bach abgegangen. Ich war viel zu beschäftigt. Und das ist die Tragik. Man kann so beschäftigt sein, auch in der Gemeinde, im christlichen Dienst, dass die Liebesbeziehung zu Jesus dabei auf der Strecke bleibt. Ich habe dann alle Dienste abgesagt, war gar nicht so einfach. Kreise anzurufen, ich komme nicht. Ja, wieso nicht? Bist du krank? Nein, nicht direkt. Ja, wieso kommst du denn dann nicht? Ja, ich muss meine Beziehung zu Jesus in Ordnung bringen. Und das sagt eine Missionarin. Ihr könnt euch vorstellen, welche Auswirkung das hatte bei denen, die mir dazuhörten. Aber ich bin dann in die Stille gegangen, 2 oder 3 Tage, und habe ganz neu meine Beziehung zu Jesus neu begonnen, in Ordnung gebracht, was in Ordnung gebracht werden musste. Neu auch erfahren in dieser Zeit, ich muss nicht Gott etwas beweisen, ich muss nicht von einem Termin zum anderen rasen. Ich darf aus dieser Fülle leben, aus der Fülle weitergeben, aber ich darf eben auch zwischendurch immer wieder diese Pausen einräumen, die wichtig sind, damit man dann auch etwas weiterzugeben hat. Und am Ende des 2. Terms lernte ich dann eine andere wichtige Lektion. Ich wurde nämlich krank und die Diagnose war Krebs. Und nach 3 Krebsoperationen auf den Philippinen, als mir die Ärzte keine Hoffnung mehr gaben und mich praktisch nach Deutschland schickten, um hier zu sterben, da musste ich eine andere Lektion lernen, nämlich diese Frage beantworten, hat Gott wirklich das Recht, mit meinem Körper zu machen, was er will? Und wenn ich ihm gehöre, dann gehört auch mein Körper ihm. Dann kann er mit diesem Körper machen, was er will. Und als ich diese Entscheidung getroffen hatte, als ich ihm dieses Recht übergeben hatte, da hörte auch der Kampf in meinem Herzen auf. Als ich vor ihm kapituliert hatte, zog ein tiefer Friede in mein Herz. Und es war dann dieser Vers oder diese Verse, die mir viel bedeutet haben. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Ich habe dann in mein Tagebuch geschrieben, wenn ich nur dich habe, Herr, dann ist es egal, ob ich gesund bin oder krank. Wenn ich nur dich habe, ist es egal, ob ich auf den Philippinen bin oder in Deutschland. Wenn ich nur dich habe, ist es egal, ob ich Familie habe oder keine. Wenn ich dich habe, dann habe ich alles, was ich brauche. Und darum bleibe ich bei dir. Und auf meinem Schreibtisch steht seit der Zeit in Holz graviert das eine Wörtchen dennoch. Und ganz oft, wenn ich in mein Büro komme, auch wenn ich mal wieder frustriert bin, weil Dinge nicht so gut laufen, wie ich mir das vorstelle, dann lese ich dieses dennoch. Herr, ich bleibe dennoch an dir und ich lasse mich jetzt dennoch nicht entmutigen und ich will dennoch an dir bleiben, auch wenn nicht alles so toll läuft. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Ich glaube, wenn einem alles genommen wird, mir war zu der Zeit die Gesundheit genommen, mir war meine Arbeit genommen, Freunde hatte ich zurückgelassen auf den Philippinen, lag viele Wochen allein in Tübingen im Krankenhaus. Und dann zu erfahren, wenn ich nur dich habe, Herr, du bist meines Herzens Trost und mein Teil. Mit dir habe ich alles, was ich brauche. War keine leichte Erfahrung, aber eine Erfahrung, die ich nie missen möchte. Die Prognose der Ärzte hat sich nicht bestätigt, darum darf ich hier stehen. Die Diagnose war richtig. Es war ein Krebs, der menschlich gesehen nicht aufzuhalten war. Ich hatte weitere Krebsoperationen auch hier in Deutschland, bin durch viel Krankheit und Schwäche gegangen. Aber immer hat Gott mich wieder aufgerichtet. Und so hat die Bibelschule dann mich gefragt, das ist übrigens meine Mama, so hat die Bibelschule mich dann gefragt, ob ich zurückkommen würde in die Bibelschule, um dort als Mitarbeiterin mitzuarbeiten. Ich war dann von Anfang an Lehrerin, habe unterrichtet, Deutsch, Englisch, Etikette. Also kommt trotzdem mit mir in die Pizzeria, ne? Auch wenn ich Etikettenlehrerin bin. Ich werde nicht gucken, ob ihr die Ellbogen auf dem Tisch habt oder nicht. Ich werde nicht gucken, ob ihr die Beine unterm Tisch überschlagt, übereinander schlagt oder ob die Beine schön nebeneinander stehen. Ich werde einfach die Gemeinschaft mit euch genießen, ne? Aber ich unterrichte Etikette in Brake. Und ich kann euch sagen, das ist bei den jungen Leuten notwendig. Viele lernen das zu Hause nicht mehr, wie man sich benimmt. Und wenn man dann sieht, wie die jungen Leute, unsere Bibelschüler, an Wochenenden unterwegs sind, ja oft auch in Familien untergebracht sind, wenn sie irgendeinen Dienst tun, dann sollen sie wenigstens so ein paar Grundregeln wissen, wie das aussieht mit dem guten Benehmen. Ich habe 2 oder 3 Jahre auch Kirchengeschichte unterrichtet, bin sehr froh, dass wir heute einen kompetenten Kirchengeschichtslehrer haben, dass ich das nicht mehr muss. Lebensstrategie unterrichte ich immer noch, aber hauptsächlich eben Frauenstundengestaltung und Seelsorge an Frauen. Und Frauenarbeit ist mein Hobby. Also jetzt bin ich bis Ende 2009 gut ausgebucht, habe schon die ersten Termine für 2011 angenommen, weil ich an den Wochenenden unterwegs bin für Frauentage wie eben diesen oder Frauenfreizeiten oder Frauenfrühstückstreffen. Kürzlich hat der Pastor der Gemeinde, inzwischen ist er pensioniert, die mich ausgesandt hat, gesagt, Anita frühstückt sich durch Deutschland. Und da ist was Wahres dran. Wenn man dann jeden Samstag so an einem anderen Ort so ein leckeres Frühstück kriegt, ist eine feine Sache. Ich hatte über 20 Jahre die Internatsleitung in Brake und arbeite sehr viel mit in der Freizeitarbeit. Und einige von euch haben die Freizeitarbeit ja schon kennengelernt, sind zur Frauenfreizeit gekommen. Auch im nächsten Jahr bieten wir wieder Frauenfreizeiten an. Noch haben wir einige Plätze. Kann euch nur ermutigen, fragt die, die schon mal da waren, 6 Tage Erholung pur. Morgens eine Bibelarbeit und abends eine Bibelarbeit, aber sonst einfach viel Zeit. Zeit zum Spielen, Zeit zum auf der Terrasse liegen und lesen, Zeit zum sich freuen, Zeit für Ausflüge. Diesmal planen wir einen Besuch bei Dr. Oetker. Und Larissa ist schon dabei, den Termin festzumachen. Und gerade in den letzten Tagen habe ich mein Thema festgelegt für die nächsten Frauenfreizeiten. Und es wird heißen, Alltagsjubel oder Alltagstrubel? Was erlebst du? Und wir werden uns also mit diesem Thema auseinandersetzen. Allerdings muss ich auch sagen, dass wir zum ersten Mal 2 Frauenfreizeiten anbieten. Und die eine ist schon ganz ausgebucht mit 65 Frauen. Mehr will ich nicht in einer Freizeit. Und die nächste hat aber auch schon 30, aber da sind noch einige Plätze frei. Also ihr müsstet euch beeilen, wenn ihr noch mit wollt. Wir machen natürlich auch Familienfreizeiten und es gibt überhaupt nirgendwo so tolle Familienfreizeiten wie bei uns. Das sage ich nicht, weil es Brake ist, sondern ihr müsst wissen, dass die erste Klasse immer ihr Praktikum in Brake macht. Und normalerweise sind zwischen 50 und 60 Leute in der ersten Klasse. Uns steht also eine Fülle an Personal zur Verfügung, die andere Häuser nicht haben. Das ist einfach so. Wer kann sich schon 60 Mitarbeiter leisten? Welches christliche Haus hat 60 Mitarbeiter zur Verfügung im Sommer? Und darum können wir zum Beispiel eine Kinderbetreuung anbieten, wie kein anderes Haus sie anbieten kann. Das hat also jetzt nicht nur damit zu tun, dass es Brake ist und ich gehöre zu Brake und schwärme deswegen von Brake. Es sind wirklich Vorteile da, die andere Häuser nicht haben. Wunderschönes Freizeitgelände, auf dem vom Trampolin bis Minigolfbahn und Volleyballplatz und Sporthalle vorhanden sind. Aber noch mal ein Wort zur Kinderbetreuung. Was interessiert ja vielleicht jüngere Mutti? Stellt euch vor, von 9 bis 12 könnt ihr eure Kinder abgeben. Also die Größeren sind sowieso in ihren Gruppen. Die haben ihre eigene Freizeit auf demselben Gelände, auf dem ihr auch seid. Man sieht sich also und trotzdem haben die ihr eigenes Programm. Essen mit ihren Betreuern, schlafen mit ihren Betreuern und kommen nur noch, wenn sie Taschengeld brauchen. Die Mütter, die das erste Mal zu uns kommen, denen ist das ganz komisch, dass sie ihre Kinder abgeben sollen in eine Gruppe. Mein Kind kann das vielleicht nicht und so. Wisst ihr, wer es nicht kann? Die Mütter können es nicht. Nach ein paar Stunden sind die Kinder so in ihrer Gruppe, dass die Mütter dann nach 3 Tagen kommen und sagen, ich sehe mein Kind gar nicht mehr, kommt nur noch, wenn es Taschengeld braucht. Aber man ist auf dem gleichen Gelände. Aber die Vorschulkinder, die schlafen bei den Eltern, aber können von 9 bis 12 abgegeben werden. Dann nehmen wir sie euch wieder ab von 1 bis 3, damit ihr Mittagsschlaf machen könnt. Für die ganz Kleinen schlafen ja vielleicht während der Zeit, aber mit 4, 5, wer will denn dann noch ins Bett, ne? Also wir betreuen die Kinder wieder von 1 bis 3. Wenn ein besonderes Programm angeboten wird am Nachmittag nach dem Kaffee trinken, betreuen wir sie wieder, zum Beispiel am Kreativnachmittag oder bei Spiel ohne Grenzen oder so, damit ihr mitmachen könnt. Und dann setzen wir Babysitter auf den Flur von 8:15 bis 11 Uhr abends, sodass ihr an der Abendstunde teilnehmen könnt, hinterher in der Cafete sitzen könnt, noch einen Spaziergang machen könnt. Sagt mir irgendein anderes Haus, in dem das möglich ist. Das gibt's nicht. Und das können wir nur machen, weil wir die erste Klasse da behalten. Von daher, also wenn ihr ein Interesse habt, aber ich sollte nicht werben. Unsere Freizeiten sind voll für nächstes Jahr, außer der ersten Familienfreizeit und da habt ihr noch keine Ferien. Wenn ihr allerdings Vorschulkinder habt und noch nicht gebunden seid an Schulferien, dann ist die erste Freizeit noch möglich. Ja, ich arbeite mit in der Schulleitung und im Vorstand, aber ich bin von Herzen Missionarin. Ich bin immer Missionarin geblieben, auch in der Zeit, als ich mit jetzt in Brake bin. Ich arbeite mit der VDM, das ist die Vereinigte Deutsche Missionshilfe, und mit CENT International, das ist die amerikanische Partnermission. Und was gehört zu dieser Arbeit? Da gehe ich zu Konferenzen, um neue Missionare zu werben. Und ich besuche Missionare auf den Missionsfeldern, ganz besonders eben die Frauen. Wir denken manchmal, ja, Missionare, das sind so die Helden der Christen, ne? Das ist die Elite. Aber Missionare werden auch müde. Und Missionarsfrauen sind auch mal entmutigt. Und die haben auch mal Probleme. Und dann ist es gut, wenn jemand von außen kommt und mal Zeit für sie hat, ihnen zuhört, mit ihnen betet oder vielleicht so einen Frauentag für Missionarsfrauen durchzieht, damit sie einfach mal sitzen können und auftanken, denn die meiste Zeit müssen sie ja geben. Und so besuche ich die Missionsfelder und darf das erleben, dass ich dann nicht nur mit den Missionaren rede, natürlich auch ihre Arbeit kennenlerne, das ist immer eine schöne Sache, und nebenbei die Schönheit der Länder erleben darf, ne? Hier in Maribor in Slowenien. Frauen brauchen Ermutigung und egal, ob das dann Singles sind oder Verheiratete, spielt keine Rolle. Ich mache aber auch Frauenfreizeiten, ob das in Österreich ist oder in Italien. In Italien brauche ich immer einen Übersetzer oder eben auch auf anderen Feldern. Missionare freuen sich über Besuch. Hier bin ich in Sibirien, in Ulan-Ude, also das ist noch östlich des Baikalsees. Die wohnten hier in einem ganz schrecklichen Block. Der Fahrstuhl ging sowieso nicht. Und die Treppenhäuser sind einfach nur entsetzlich, schmutzig, dunkel, stinkend. Aber die wissen sich dorthin gestellt, haben die Menschen lieb. Aber dann sind wir an einem Tag rausgefahren zum Baikalsee, haben dort mit unseren deutschen Bibeln gesessen, haben eine Bibelarbeit gemacht. Und das war so ein wichtiger Tag für diese beiden ledigen Missionarinnen, mit denen ich da gearbeitet habe. Zu diesen Ermutigungen gehört auch, Missionare mal einzuladen zum Essen. Die meisten gönnen sich nicht wirklich ein tolles Essen auf dem Missionsfeld. Sie leben von Spenden, sie wollen verantwortlich mit Spenden umgehen und das ist auch richtig so. Aber wenn dann Besuch kommt, der darf die dann mal einladen zu einem tollen Essen. Und das ist auch schön, wenn ich so unterwegs bin für die Mission. Meistens sind dann Menschen hier in der Heimat, die mir hier noch einen Schein in die Hand drücken und da noch einen und die mir sagen, also wenn du dann auf dem Missionsfeld bist, dann tu den Missionaren etwas Gutes. Und so habe ich immer ein bisschen extra. Hier habe ich dann einige Leute eingeladen zu einem Chinesen Und das war also wirklich im tiefsten Sibirien, da war ein tolles Restaurant. Und umgerechnet habe ich dann für 5 Leute etwa 5 Euro bezahlt. Wir hatten ein super Essen, haben das natürlich in Rubel bezahlt, aber das war dann umgerechnet etwa 5 Euro. Und für die Missionare eine ganz große Ermutigung. Das ist Krasnojarsk aus Sibirien, sieht doch aus wie Florida, ne? Palmen, so stellt man sich Sibirien natürlich nicht vor. Aber im Sommer ist es sehr heiß, im Sommer wachsen dort die Palmen, die hat man natürlich in großen Kübeln, die muss man im Winter reinholen, sonst würden sie erfrieren. Aber dort in dieser Millionenstadt baut Gott seine Gemeinde, hier eine ganz kleine Gemeindegründungsarbeit, die Liederbücher reichten nicht, da musste man sogar das Liederbuch nach vorne mithalten, damit man singen kann. Aber es war schön, einfach mitzuerleben, wie Gott dort seine Gemeinde baut. Und das ist so mein Hobby, Zeit haben für Singles, für Ehepaare, für Familien, sie ermutigen, mit ihnen ein Stückchen Wegstrecke gemeinsam gehen, die Arbeit der Missionare kennenlernen, hier ist die Frauenfreizeit in Italien, ne? So was Schönes kriegt man dann nebenbei geschenkt, ich meine, wahrscheinlich würde ich sonst nie an diesen Strand kommen, aber durch diese Frauenfreizeit bin ich dann dorthin gekommen. Das war eine ganz besondere Freizeit. Die Frauen, die dort teilnehmen dürfen, müssen entweder verheiratet sein mit einem Ältesten der Gemeinde, mit einem Pastor, oder müssen verantwortlich in der Gemeinde mitarbeiten. Das ist eine richtige Rüstzeit gewesen für Frauen, die sonst immer auch Verantwortung tragen, die jetzt einfach mal auftanken dürfen. Ja, und so haben wir dann gemeinsam gearbeitet, gemeinsam spazieren gegangen, miteinander geredet, manchmal mit Händen und Füßen, in Italienisch kann ich nicht, aber das ist so ein bisschen ein kleiner Einblick in das, was ich tue. Jetzt wisst ihr alles über mich, vieles über mich, und ich glaube, jetzt können wir uns dann auf das Thema konzentrieren, für das wir zusammengekommen sind. Ich kenne mich mit dem Beamer nicht aus. Steffi, willst du den ausschalten? Und dann machen wir auch wieder Licht an, damit wir, jawohl, dann kannst du ihn noch ein bisschen laufen lassen, damit er kühl wird. Aha, so bist du aus, jawohl, so, wunderbar. Mal die Schnüre hier wegnehmen, bevor wir drüber fallen. Ja, natürlich könnte man noch viel mehr erzählen. Zum Beispiel habe ich mich, bevor ich in die Mission ging, verliebt. Und dieser junge Mann wollte nicht aufs Missionsfeld. Das ist eine ganze Geschichte für sich. Was macht man dann als junge Frau, wenn man plötzlich hin und her gerissen ist? Da ist ein junger Mann, der wirbt, und da ist der Ruf Gottes in die Mission. Wem folgt man? Wie so ein Kampf aussieht, das kann ich im persönlichen Gespräch erzählen. Aber so gäbe es viele Dinge, die man noch hinzufügen könnte, aber uns sollte nicht zu viel Zeit verloren gehen. Unser Thema wird ein bisschen anders gestaltet sein, wie ihr es vielleicht denkt. Ich bin ja Lehrerin und ich sage meinen Schülerinnen, predigt die Frauen nicht an. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Wenn die zu einem Frauentag kommen oder zu einer Frauenstunde, dann kommen die nicht zu einer Predigt. Da sitzt man ja und hört zu, hoffentlich mit offenem Herzen, nimmt mit. Aber Frauenarbeit sollte ein bisschen anders gestaltet sein. Das hat auch den Grund, dass man sagt, man behält nur 7% von den Dingen, die man nur hört. Man behält 30%, wenn man hört und sieht. Und man behält 70%, wenn man mitarbeitet. Und ich möchte, dass ihr 70% behaltet. Ich möchte, dass ihr mitarbeitet. Keine Sorge. Dies ist auch ein Tag der Erholung für euch. Ihr sollt auch entspannen. Aber ich werde zwischendurch eine Frage an euch stellen, würde erwarten, dass ihr eure Gedanken äußert. Und ich habe euch Arbeitsblätter mitgebracht. Nun, das Wort Arbeitsblätter ist ja wie ein rotes Tuch. Das klingt ja schon wieder nach Arbeit, ne? Ihr wollt nicht arbeiten, nennt das einfach Frauentagsblatt oder ein Themenblatt oder wie auch immer, wenn ihr es nicht Arbeitsblatt nennen wollt. Aber so braucht ihr kein eigenes Papier. Ihr kriegt also solche Blätter. Auf diesen Blättern steht schon Zum Beispiel die Hauptüberschriften stehen schon immer drauf, die Bibelverse stehen drauf, einige Abschnitte stehen schon drauf, sodass ihr euch eigentlich immer nur hier und da ein Stichwort aufschreiben müsst, so ein bisschen an diesem Blatt entlang gehen könnt. Dann bleiben wir beim Thema. Wir müssen nicht versuchen, krampfhaft alles mitzuschreiben, denn das sagen mir sowieso manche Leute. Ich kann nicht mitschreiben und gleichzeitig zuhören. Und wenn man das nicht gewohnt ist, ist das auch gar nicht so einfach. Von daher steht schon vieles auf den Blättern. Und wir werden den Tag so ein bisschen aufteilen. Die Überschrift heißt ja sicher und wertvoll sein. Wer will das nicht? Die Sicherheit, die hat ja mit der Geborgenheit zu tun, dass wir uns sicher fühlen wollen. Und das Zweite hat dann mit unserem Wert zu tun. Wir werden also heute Morgen die größere Betonung auf Geborgenheit legen und heute Nachmittag dann auf den Wert. Und so ist auch euer Blatt aufgeteilt. Es ist also so, dass dieses Blatt für heute Morgen und heute Nachmittag ist. Ab Seite 6 beginnt dann das zweite Thema wertvoll sein. Wer will das nicht? Aber wir beginnen mit sicher sein. Wer will das nicht? Und beides, sich sicher fühlen und sich wertvoll fühlen, gehört zu dem Gesamtthema Geborgenheit. Denn wenn wir uns nicht wertvoll fühlen, wenn wir immer herumlaufen mit Minderwertigkeitskomplexen, wenn wir immer das Gefühl haben, mich mag keiner und ich kann nichts, dann fühle ich mich genauso wenig geborgen, wie wenn Sicherheitsfaktoren fehlen. Also die Überschrift Sehnsucht nach Geborgenheit könnten wir tatsächlich über den ganzen Tag stellen. Natürlich sehnen sich auch Männer nach Geborgenheit, aber sie geben es nicht zu. Wir Frauen geben es wenigstens zu, darum nehmen wir so ein Thema für einen Frauentag, Sehnsucht nach Geborgenheit. Und weil Geborgenheit sehr viel auch mit Emotionen zu tun hat, mit dem, wie wir uns fühlen, mit dem, was wir brauchen, darum ist das auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für einen solchen Tag. Also, wenn ich mal Hilfe habe beim Austeilen, dann können wir diese Blätter, es ist beides das Gleiche, wir hatten nur von der einen Farbe nicht mehr genug Papier. Also egal, ob ihr jetzt hier hell oder dunkelgelb nehmt, steht dasselbe drauf. Genau, und wenn ihr dann so ein Blatt vor euch habt, dann können wir loslegen. Reichen müssten sie. Habt ihr einen Stift? Sonst waren ja welche ausgelegt auf den Tischen. Das war schön vorbereitet, sodass ihr auch alle was zu schreiben habt. Okay, dann nehme ich die wieder. Okay. Die Tatsache, dass wir uns nach Geborgenheit sehnen, hat zunächst einmal damit zu tun, dass vielen von uns Geborgenheit fehlt. Und darum ist auch die erste Überschrift fehlende Geborgenheit. Immer wieder höre ich, dass Menschen sagen, ich fühle mich nirgendwo sicher. Auf der Straße nicht, sowieso nicht. Am Arbeitsplatz nicht. Wer fühlt sich schon sicher am Arbeitsplatz? Ganz abgesehen davon, dass es Mobbing und dergleichen am Arbeitsplatz gibt. Wie lange haben wir ihn? Wie lange können wir ihn halten? Wann kommen Jüngere nach, die mir den Platz streitig machen? Oder wann kommen Menschen, rücken Menschen nach, die vielleicht den Job besser tun können und ich werde abgestellt? Da ist immer so unterschwellig auch eine gewisse Angst im Blick auf den Arbeitsplatz. Viele fühlen sich in der Ehe nicht sicher. Wie lange hält sie? Wie lange hält sie noch? Wie viele treffen bei ihrer Hochzeit schon Vorkehrungen im Blick auf Scheidung? Denn die könnte ja kommen. Als meine Nichte geheiratet hat, hatte sie ein uneheliches Kind, das sie mitbrachte in die Ehe. Das werte ich jetzt nicht, das stelle ich nur als eine Tatsache hin. Und dann hat sie einen Mann geheiratet und hat von vornherein gesagt, ich erlaube ihm nicht, dieses Kind zu adoptieren. Und dann habe ich sie gefragt, warum nicht? Dann hat sie gesagt, schon vor der Hochzeit, sollten wir mal wieder auseinandergehen, dann will ich um ihn nicht kämpfen müssen. Schon vor der Ehe, also der Gedanke, sollten wir auseinandergehen, will ich um ihn nicht kämpfen müssen. Sie sind auseinander. Die Ehe hat 3 oder 4 Jahre gehalten, dann haben sie sich scheiden lassen. Aber auch wenn eine Ehe heute gut funktioniert, wenn wir hineinschauen in unsere Zeit, in unsere Stadt, in unseren Bekanntenkreis, keine Ehe ist sicher. Und wenn Gott nicht seine Hand drüber hält, ich glaube nicht, dass Ehen heute eine Chance haben. Von daher, wir fühlen uns nicht sicher. Wir fühlen uns nicht sicher in der Dunkelheit. Auch die Dinge, die ich besitze, ich fühle mich doch nicht sicher, dass ich sie morgen auch noch habe. Alles, was ich heute besitze, kann mir morgen genommen sein. Selbst im Blick auf meinen eigenen Körper, auf Gesundheit. Ich kann mich doch nicht sicher fühlen, dass es mir morgen genauso gut geht wie heute. Nein, wir fühlen uns nicht sicher. Und dieses Gefühl, ich fühle mich nicht sicher, das schwingt unterschwellig mit. Und die Frage ist ja, warum ist das so? Warum fühlen sich Menschen so unsicher in der heutigen Zeit? Was meint ihr? Könntet ihr ein, zwei Antworten drauf geben? Woher kommt diese fehlende Geborgenheit? Warum sagen so viele Menschen, ich fühle mich nicht sicher, ich fühle mich nicht geborgen? Was ist der Grund? Ja? Keinen Halt. Und man braucht halt, um sich sicher zu fühlen, ne, braucht man halt irgendwas, wo man sich festhalten kann. Anna? Gottes Werte sind verloren gegangen, werden nicht mehr gelebt. Das hat ein bisschen zu tun mit diesem Halt. Was gibt mir Halt, wenn ich die Werte Gottes? Alles verändert sich so schnell. Ich weiß nicht, ob morgen irgendetwas noch so ist wie heute. Genau, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Da ist so viel Druck, hohe Anforderungen. Genau. Und die Frage, bin ich dem Druck gewachsen? Schaffe ich es überhaupt? Kann ich die Erwartungen überhaupt noch erfüllen, die an mich gestellt werden? Wir merken schon, die Zeit, in der wir leben, ist nicht unbedingt eine Zeit der Geborgenheit. Also ich möchte die Zeit nicht zurückdrehen, versteht mich nicht falsch. Aber ich habe ja ein gewisses Alter erreicht. Und wenn ich so, sagen wir mal, 50 Jahre zurückschaue, vielleicht auch 55 Jahre, ich komme aus einem kleinen Dorf, das war noch friedlich in dem Dorf. Da hatten Leute noch Zeit füreinander. Da hat man abends noch auf der Veranda gesessen und miteinander geredet. Und wenn in einem Nachbarhaus irgendeine Not war, dann haben alle Nachbarn zusammengehalten und man hat sich gegenseitig geholfen. Man kannte sich, man wusste, was dran war. Und irgendwie war man zu Hause. Heute, da leben die meisten Menschen in Großstädten, da wohnt man sogar in großen Häusern. Ich habe eine Missionarin in Spanien besucht, 42 Parteien in einem Haus, in einem Hochhaus in Madrid. Sie wohnte schon 2 Jahre in diesem Haus und ich habe sie gefragt, wie viele Leute sie aus diesem Haus denn schon kennengelernt hat in diesen 2 Jahren. Eine Familie. In 2 Jahren. Sie sagt, wir gehen aneinander vorbei im Treppenhaus oder im Fahrstuhl. Wenn man sich überhaupt guten Morgen sagt, dann ist das noch viel. Oder wenn wir sehen, wie wir zum Supermarkt rasen, durch die Gänge, alles einpacken ins Auto, dann steigen wir wieder aus, gemütlich durchs Dorf schlendern und im Tante-Emma-Laden einkaufen, wo man auch mal stehen bleibt und mit einer Nachbarin redet. Das ist eigentlich alles out to date. Ne? Das ist nicht mehr in. Und so geht uns ein Stück friedliches Leben, gemeinschaftliches Leben, nachbarschaftliches Leben verloren. Und da, wo Menschen sich früher in ihrer Dorfgemeinschaft noch sicher fühlten, auch das ist verloren gegangen. Eure Antworten sind richtig. Ich habe mal versucht, sie ein bisschen zusammenzufassen. Da sind zunächst einmal die Enttäuschungen, die wir erlebt haben. Also ein Begriff sind Enttäuschungen. Und wenn wir mehrmals enttäuscht worden sind von Menschen, dann entsteht was? Bitte? Misstrauen, war das das Wort? Genau. Es entsteht Misstrauen. Und wer würde in diesem Raum nicht das bezeugen können, ich bin schon mal von Menschen enttäuscht worden? Und wenn das nicht nur einmal passiert ist, sondern mehrmals, dann investiert man kein Vertrauen mehr in andere Menschen. Und da, wo kein Vertrauen mehr ist, ist auch keine Geborgenheit mehr. Und wir sind vielleicht enttäuscht vom Ehemann, von Freunden, vom Lehrer, vom Arbeitgeber. Ich weiß nicht, wie viele Enttäuschungen wir schon hinter uns haben, aber jede Enttäuschung, sei sie noch so klein, wirkt Misstrauen in unserem Herzen. Und Misstrauen zerstört das Gefühl der Geborgenheit. Enttäuschungen. Das zweite sind die Erfahrungen, die wir machen. Wir müssen sie gar nicht persönlich selbst gemacht haben, aber wenn wir mit offenen Augen durch diese Welt gehen, dann merken wir, die Erfahrungen sind doch so, dass Menschen krank werden, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren, dass Ehen auseinanderbrechen, dass Kinder auf die schiefe Bahn geraten. Und wir könnten fortsetzen. Bis hinein, dass der Terror, der am 11. September zwar Amerika getroffen hat, aber sehr nah dran gekommen ist, bis nach Deutschland. Ich meine, dann war er in Madrid, die Bombenanschläge auf die Züge. Dort haben Missionarskinder von uns in diesen Zügen gesessen, sind lebend rausgekommen. Aber wenn es dann mal so nah dran kommt, oder jetzt kürzlich hat man ja die zwei erwischt, ne, die versucht haben oder die vorhatten, Bomben zu legen. Es ist sehr nah dran gekommen. Sollen wir uns noch sicher fühlen in unserem Land? Es wird immer schwieriger. Und die Erfahrungen in dieser Welt, die Erfahrungen, die wir machen, auch die Erfahrung, dass wir selbst schon Dinge verloren haben, auch die Erfahrung, dass Dinge, die wir meinten, relativ sicher sind, dann doch nicht so sicher waren, wie wir dachten. Diese Erfahrungen führen dahin, dass unser Leben geprägt ist von Ängsten. Nicht nur Misstrauen, sondern auch Ängsten. Wie lange kann ich das halten, was ich habe? Wie lange wird das gut gehen? Wie lange kann ich mich sicher fühlen? Misstrauen, Ängste und dann ein drittes, nicht nur Enttäuschung, nicht nur die Erfahrungen, sondern auch die Verletzungen der Vergangenheit, die einfach Wunden zurückgelassen haben in unserem Herzen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Seelsorge an Frauen ist eins meiner Fächer, das ich unterrichte, aber Seelsorge an Frauen ist doch etwas, was ich sehr viel praktiziere. Und wenn ich sehe, mit wie viel Verletzungen, und es muss nicht immer sexueller Missbrauch sein, obwohl das auch da hineingehört, aber mit wie viel Verletzungen die Menschen herumlaufen. Verletzt durch Eltern, verletzt durch ungerechte Behandlung in der Vergangenheit, verletzt durch eine andere Person. Und wenn man erst mit Wunden herumläuft, die immer wehtun, dann fühlt man sich nicht mehr sicher und geborgen. Und darum, wenn wir in unserem Herzen das Gefühl haben, so dieses Gefühl der Geborgenheit, dieses Gefühl der Sicherheit, das ist nicht vorhanden bei mir, dann müssen wir uns fragen, wodurch geht uns dieses Gefühl verloren? Sind es die Ängste, ist es Misstrauen oder sind es einfach Wunden, die noch nicht geheilt sind? All diese Dinge haben zum Verlust des Vertrauens geführt und ohne Vertrauen, habe ich schon gesagt, ist das Gefühl der Geborgenheit nicht mehr vorhanden. Wenn ich meinem Mann nicht mehr vertraue, fühle ich mich nicht mehr geborgen in meiner Ehe. Ist doch logisch. Wenn ich meinem Arbeitgeber nicht vertrauen kann, fühle ich mich nicht geborgen am Arbeitsplatz. Wenn ich den Politikern nicht vertrauen kann, und wer kann das schon, dann fühlt man sich auch nicht geborgen und sicher im eigenen Land, wobei es mit unserer Regierung noch verhältnismäßig gut geht im Vergleich zu vielen, vielen anderen Regierungen in dieser Welt, wo die Korruption und der Machtmissbrauch praktiziert werden und die Menschen nie wissen, ob sie morgen noch leben. Es ist schon anders in anderen Ländern. Und trotzdem, wie viel haben uns die Politiker schon versprochen und dann nicht eingehalten? Sicher fühlen, dass unsere Rente reicht. Wenn ihr noch sehr jung seid, könnt ihr euch absolut nicht sicher fühlen, dass die Rente einmal reicht. Oder dass, wie soll das weitergehen mit der Gesundheitsreform? Da werden doch Gesetze geschmiedet am grünen Tisch und der einfache Bürger leidet darunter. Und wenn dann solche Sätze fallen, wie in Zukunft haben nur noch die Reichen die Chance, einen Arzt zu besuchen oder einen Krankenhausaufenthalt sich zu leisten, dann ist das schon erschreckend. Wir fühlen uns nicht wirklich sicher. Fehlende Geborgenheit. Habe ich das Bild zu düster gemalt? Ich glaube nicht. Wenn ich so durchs Land reise, wo ich Menschen frage, erlebst du so tief im Herzen dieses Gefühl der Geborgenheit? Immer wieder höre ich, nee, da ist zu viel Angst in meinem Herzen. Auch allgemeine Zukunftsängste. Manchmal kann man den Finger gar nicht drauflegen. Aber irgendwie, was wird die Zukunft bringen? Kann ich mich wirklich sicher fühlen? Und all die anderen Aspekte, die wir eben gebracht haben. Fehlende Geborgenheit. Aber warum wollen wir uns überhaupt geborgen fühlen? Ersehnte Geborgenheit ist ja unser zweiter Punkt. Also wenn ihr beim ersten Punkt nur die drei Begriffe geschrieben habt, die ich genannt habe, Enttäuschungen, Erfahrungen, Verletzungen, dann habt ihr schon die Stichpunkte. Ihr könnt euch selbst die Dinge dann dazu denken, die auch für euer Leben hautnah sind. Aber jetzt ersehnte Geborgenheit. Warum wollen wir uns sicher und geborgen fühlen? Was meint ihr? Ja? Sein Grundbedürfnis. Verstehen wir, was wir unter Grundbedürfnis meinen? Was ist noch ein Grundbedürfnis? Essen. Essen, Schlafen, das sind Grundbedürfnisse. Wenn der Mensch diese Dinge nicht hat, geht er vor die Hunde. Die Sehnsucht nach Geborgenheit oder Geborgenheit ist auch ein Grundbedürfnis. Das ist uns wirklich in die Wiege gelegt, ja? Das wäre dann schon, wenn wir über die Auswirkungen der fehlenden Geborgenheit merken, dann merken wir, wie uns das bindet, wie uns das wie ein Klotz am Bein hängt. Und von daher ist es ganz wichtig, dass wir diese Geborgenheit erfahren. Das ist ja auch unser Thema heute. Wir wollen ja nicht bei dem düsteren Bild stehen bleiben, sondern darüber reden. Geborgenheit können wir wirklich erfahren. Geborgenheit ist erlebbar. Und Geborgenheit setzt Kräfte frei, die wir dann einsetzen können für andere Dinge. Das ist das Tolle. Aber das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Geborgenheit ist uns in die Wiege gelegt. Dass wir uns nach Geborgenheit sehnen, das hat Gott so gewollt. Als er die Menschen ins Paradies stellte, Adam und Eva, da hatten sie Geborgenheit. Guckt mal, die mussten sich keine Sorgen machen ums tägliche Brot. Die mussten sich keine Sorgen machen um ihre Ehe, um ihre Beziehung. Im Paradies gab es keine Sünde, da gab es nichts, was irgendwie zerstörerisch einwirken konnte. Sie hatten eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Gott kam in den Garten, er sprach mit ihnen, er pflegte Gemeinschaft mit ihnen. Das Paradies, das Bild für absolute Geborgenheit. Wow. Und dann gingen sie den Weg der Sünde und sie verloren ihr Paradies. Und damit auch die Geborgenheit. Und seitdem der Mensch das Paradies verloren hat, hat er nicht nur Sehnsucht nach dem Paradies. Und wie oft suchen wir das Paradies auf Erden und werden wieder enttäuscht, weil es das Paradies auf Erden nicht wirklich gibt. Aber das verlorene Paradies, damit gibt der Mensch sich nicht zufrieden. Und das ist gut, dass tief in uns eine Sehnsucht ist. Selbst in den Herzen der Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben, die oft fragen, es muss doch etwas anderes geben, die sich sehnen nach heiler Welt. Warum gibt es die New Age-Bewegung? Weil die Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach einem neuen Zeitalter da ist. Der Mensch sehnt sich zurück nach dem Paradies. Und dazu gehört ihm auch, er sehnt sich zurück nach dieser Geborgenheit. Wir wissen das instinktiv. Wir wissen, dass der Mensch Geborgenheit braucht. Und so fängt das schon bei einem Säugling an. Was sagt man den Müttern? Was ist ganz wichtig für einen Säugling? Für ein Baby, das gerade geboren wird. Nähe, Nähe. Körperkontakt, ganz, ganz wichtig. Stillen ist nur eine Methode, um diesen Körperkontakt herzustellen. Aber man sagt den Müttern, das Beste, was ihr euren Kindern, euren Babys geben könnt, ist Nähe, Körperkontakt. Und man hat festgestellt, dass Frühchen ganz oft, man hat da über Jahre Studien gemacht, in der Gefahr sind, Verhaltensstörungen zu zeigen, weil sie in den ersten Monaten diese Nähe nicht hatten. Sie liegen dann im Brutkasten, die Mutter darf vielleicht mit sterilen Handschuhen da reinfassen und auch das Frühchen mal streicheln, aber je nachdem, in welchem Zustand so ein Frühchen ist, fehlt dieser Körperkontakt in den ersten Monaten. Und das hat Auswirkungen auf später. Oder denken wir mal an Heimkinder. Die haben vielleicht ein Bett. Die haben ein warmes Dach, also die haben ein warmes Zimmer. Sie haben ein Dach über dem Kopf. Sie haben genug zum Essen. Warum sind Heimkinder so oft gestört in ihrem Verhalten? Nähe hat ihnen gefehlt. Nähe. In den ersten Jahren diese Geborgenheit, diese Körpernähe, die sie brauchen. Kinder, merkt man ja, ihre Sehnsucht nach Geborgenheit. Habt ihr eure Kinder schon mal abgegeben während des Gottesdienstes? Seid ihr schon mal wiedergeholt worden, weil das Kind nicht zu beruhigen war? Was braucht das Kind? Es schreit, es ist nicht zu beruhigen, es ist nicht abzulenken. Und dann kommt die Mama und das Schluchzen wird weniger. Und da auf dem Arm der Mama ist das Kind wieder zufrieden. Oder wenn Kinder ins Bett gebracht werden, Mama, du gehst auch nicht weg. Mama, bist du auch da? Und die Kinder müssen es wissen, dass Mama oder Papa in der Nähe sind. Die Sehnsucht nach Geborgenheit, die Sehnsucht nach Sicherheit. Wir haben diese Sehnsucht nach Nähe auch. Und ich hoffe, dass wir alle solche Menschen haben, die uns Nähe geben. Auch Nichtverheiratete. Wir brauchen Nähe. Denn niemand muss an der Ehelosigkeit zugrunde gehen, aber an der Isolation würden wir zugrunde gehen, wenn wir die Nähe nicht mehr haben, wenn wir nicht irgendwo einen Kreis haben, irgendwo eine Stätte der Geborgenheit, irgendwo Menschen, bei denen wir die Flügel hängen lassen dürfen, bei denen wir sein dürfen, wie wir sind, die uns einfach auch mal in den Arm nehmen und uns diese Nähe geben. Kinder brauchen diese Nähe, Erwachsene auch. Und ich habe eben von Heimkindern geredet, aber hier sind ja Frauen verschiedenen Alters. Erfahrt ihr diese Nähe? Gibt es jemand, der euch ab und zu in den Arm nimmt, einfach weil ihr ihr seid? Wir brauchen das. Aber nicht nur wir brauchen es. Ich hoffe, ihr gebt es auch. Euren Kindern, nicht nur für gute Leistungen sie mal loben, sondern zwischendurch sie einfach in den Arm nehmen und sagen, ich muss dich jetzt einfach mal drücken, weil ich dich lieb habe. Und weil ich mich freue, dass du da bist. Nicht, weil du eine Eins nach Hause gebracht hast. Manchmal geben wir eine Umarmung oder ein Lob nur deswegen, weil eine gute Leistung erbracht ist. Oder auch einander. Wir machen oft einander nur ein Kompliment oder nehmen einander mal in den Arm, weil eben was Besonderes gelaufen ist. Aber denken wir daran, dass wir das zwischendurch brauchen. Wir haben einen alten Lehrer, der kommt nur sehr selten nach Brake, Onkel Ernie. Er gehörte mit zur Gründergeneration in Brake. Jetzt war er auch wieder da. Er ist inzwischen 90, glaube ich, 89 oder 90. Er hatte vor ein paar Tagen Geburtstag. Und wenn er so übers Gelände geht, wir reden immer Englisch miteinander, dann fragt er also auf Deutsch, Anita, hat dich heute schon jemand in den Arm genommen? Und wenn ich dann Nein sage, dann sagt er, komm mal. Und dann drückt er mich einmal ganz fest, ne, so einen richtigen Bärhug. Und das darf ein 90-Jähriger. Keine Sorge, da läuft nichts Verkehrtes. Und es tut gut. Es tut gut. Und ich habe das auch an meiner Mutter gemerkt. Und darum sage ich, es spielt keine Rolle, wie alt oder wie jung man ist. Als ich klein war, Vorschulkind, habe ich an zwei Fingern genuckelt. So, zwei Finger. Und als ich dann so 4 oder 5 war, war das natürlich nicht mehr so angebracht. Und die anderen Kinder haben mich dann auch ausgelacht. Wenn wir draußen gespielt haben, dann wollte ich nicht, dass andere Kinder das sehen. Und dann bin ich reingelaufen und habe gesagt, Mama, nehme ich nur 5 Minuten auf den Schoß und lass mich nuckeln. Dann hat sie alles stehen und liegen lassen. Ich saß auf ihrem Schoß, habe an zwei Fingern genuckelt. Hinterher konnte ich wieder stundenlang mit den anderen Kindern spielen und war zufrieden. Das Erstaunliche war, als meine Mutter bei mir wohnte, sie zog zu mir, als sie 85 war, wohnte dann bei mir im Schlafzimmer. Ich habe dann 6 Jahre auf der Couch im Wohnzimmer geschlafen, weil meine Wohnung das extra Zimmer nicht hatte. Aber das macht nichts. Ich würde es heute wieder machen. Aber je schwächer sie wurde, desto wichtiger war es, sie ab und zu in den Arm zu nehmen. Und wenn ich das mal versäumt habe, dann sagt sie, Anita, setz dich doch einen Augenblick aufs Bett und halt mich nur mal fest. Und dann habe ich mich auf ihr Bett gesetzt und habe sie einfach nur festgehalten. Und dann konnte ich wieder an meine Arbeit gehen. Dann war sie wieder stundenlang zufrieden. Unterschätzen wir Nähe nicht. Nähe hat ganz viel zu tun mit Geborgenheit. Und weil dieses Grundbedürfnis da ist, und das Grundbedürfnis hört nicht auf, wenn wir 20 sind oder 25 oder 30 oder 80. Jeder Mensch hat dieses Grundbedürfnis. Und wir müssen darauf achten, dass wir dieses Grundbedürfnis stillen. Und wenn zum Beispiel wir Menschen in der Gemeinde haben, bei denen dieses Grundbedürfnis in der Familie nicht gestillt wird, finden Sie es wenigstens in der Gemeinde? Sind hier Menschen da, die den anderen mal in den Arm nehmen, die ihm diese Nähe geben? Es ist ein Grundbedürfnis. Wir zeigen dieses Grundbedürfnis auch an anderen Stellen. Einige Dinge sind uns befohlen. Zum Beispiel, wir müssen uns anschnallen. Wir schließen die Türen ab. Wir schließen Versicherungen ab. Irgendwie wollen wir zumindest das tun, was wir tun können, um uns irgendwie sicher zu fühlen. Merken wir etwas vom Grundbedürfnis? Und es ist ganz wichtig, dass ein Grundbedürfnis gestillt wird. Was passiert, wenn ihr nicht mehr esst? Könnt ihr es mal ausprobieren in ein paar Wochen. Wir brauchen es gar nicht ausprobieren, wir wissen, was passiert. Der Körper wird schwächer, es treten Mangelerscheinungen auf und so weiter. Was passiert, wenn wir nicht mehr schlafen? Könnt ihr auch mal ausprobieren. Irgendwann liegen die Nerven blank. Irgendwann hat man ein solches Schlafdefizit, dass man nicht mehr verantwortlich reagiert, dass man nicht mehr verantwortlich handelt. Wenn jetzt das Grundbedürfnis der Geborgenheit nicht gestillt ist, was dann? Was denkt ihr, sind Auswirkungen? Bitte? Depressionen. Mhm. diese Geborgenheit kann man nicht mehr an andere weitergeben. Ja, das ist richtig. Ich kann nur weitergeben, was ich selbst empfange. Und wenn ich es nicht mehr empfange, wenn ich keine Kraft mehr habe, wenn ich Geborgenheit nicht mehr erfahre, wie soll ich dann für andere ein Mensch sein, der Geborgenheit ausstrahlen kann? Das ist richtig. Was noch? Menschen, die sich nicht geborgen fühlen. Bitte? Aggression? Mhm. Man versucht nämlich zum Beispiel Kinder, ist ja ganz auffällig, wenn Kinder aggressiv sind, böse sind, ungehorsam sind, dann ist es ja oft nur, weil sie auf diese Weise die Aufmerksamkeit kriegen. Wenn sie nämlich zu brav sind, dann werden sie so selbstverständlich hingenommen. Aber wenn sie dann mal was richtig Böses tun, dann sind Mama oder Papa gezwungen, sich darum zu kümmern, ihnen die Aufmerksamkeit zu schenken. Da geht Mama oder Papa geht nie zum Elternabend, weil es läuft ja so einigermaßen in der Schule. Und das Kind hat das Gefühl, eigentlich interessiert es sie gar nicht. Und dann machen sie stellen irgendwas Schlimmes an in der Schule. Und jetzt werden Mama und Papa herzitiert. Aha, jetzt müssen sie also hingehen, weil sie vorher nie auf einem Elternabend erschienen sind. Aggressionen kann man auch als Erwachsener noch ausleben. Beziehungsschwierigkeiten. Die entstehen, warum? Warum entstehen Beziehungsschwierigkeiten, wenn man selbst an dieser Stelle einen Mangel hat? Was denkt ihr? Man will nur empfangen. Das ist das Problem. Und jede Beziehung, solange sie Einbahnstraße ist, wird irgendwann kaputt gehen. Wenn einer immer der Gebende ist und einer immer der Empfangende, ob in einer Freundschaft oder in einer Ehe, eine solche Beziehung ist zum Scheitern verurteilt. Das geht nicht. Man wird Beziehungsschwierigkeiten haben. Was noch? Wenn man sich nicht sicher fühlt, zeigt sich das ja auch in einer inneren Unsicherheit. Wenn ich mich äußerlich nicht sicher und geborgen fühle, bin ich oft ja auch innerlich unsicher. Und Leute, die innerlich sehr unsicher sind, wie zeigt sich das? Also ein bisschen in die Richtung, was du vorhin schon gesagt hast. Die ziehen sich zurück. Die stehen, dann kommen wir nochmal heute Nachmittag auch dazu. Das ist so ein bisschen ähnlich wie, ich kann ja sowieso nichts und ich bin nichts und mich will ja keiner. Dann wird man sich zurückziehen, wird sich auch nicht mit einbinden lassen in irgendwelche Verantwortungen. Die leben oft so ein Leben als Duckmäuser, leben als Menschen mit einem Klotz am Bein, weil sie immer von dem, was in der Vergangenheit war, von diesem mangelnden Gefühl der Geborgenheit bestimmt werden, sind sie immer auf der Suche nach sich selbst, nach dieser Geborgenheit, nach Zuwendung. Und wenn sie das nicht kriegen, dann sind sie wieder beleidigt, ziehen sich wieder zurück. Das ist ein tödlicher Kreislauf. Solche Menschen erlebt man oft als Duckmäuser. Man denkt dann, das ist so ein Mauerblümchen, das steht in der Ecke. Und dann gebe ich mal wieder besondere Zuwendung, versuche die Person da rauszuholen. Aber eigentlich ist es nie genug. Wenn da ein echter Mangel empfunden wird, dann sind wir fast als Menschen nicht in der Lage, das aufzufüllen. Und darum werden wir nachher auch dazu kommen, wer kann denn dieses Bedürfnis stillen? Dass es da ist, ist klar. Dass wir dieses Grundbedürfnis haben, ist klar. Wenn du jemand bist, der sagt, ich sehne mich nach Geborgenheit, dann bist du ganz normal. Ich hoffe, du sehnst dich nach Geborgenheit. Und ich hoffe, du gibst dich nie mit weniger zufrieden. Diese Geborgenheit ist da für uns. Und wenn sie eben nicht da ist, dann wirkt sich das in unserem Alltag aus. Unsichere Menschen sind meistens nicht sehr attraktiv. Die stehen dann auch entsprechend da, ne? Hoffentlich spricht mich keiner an. Auf der anderen Seite, wenn sie keiner anspricht, haben sie eine Bestätigung dafür, dass ja keiner sie will, dass keiner da ist, der sie mal in den Arm nimmt. Aber wenn ich schon jemand dastehe und man spürt mir ab, dass ich alle Stacheln gestellt habe, ne? Auch meine Nichte, die war so, das war auch alles nicht ganz einfach zu Hause. Mein Bruder hat eine Frau geheiratet, die auch zwei uneheliche Kinder hatte und die waren schon von zwei verschiedenen Männern und alles ein bisschen chaotisch. Da könnt ihr schon merken, meine Familie war in keiner Weise heile Familie und geordnete Familie. Aber diese Nichte hatte immer ein Problem mit meinem Bruder, der ja ihr sogenannter Stiefvater war, und mit ihrer Mutter erst recht. Und dann starb die Mutter sehr früh und sie hatte dann das Gefühl, dass sie die Dinge zwischen ihrer Mutter und sich nicht geklärt hatte. Dann kamen also die ganzen Schuldgefühle noch dazu. Und wenn ich die mal in den Arm nehmen wollte, meine Nichte, sie hatte jetzt keine Mutter mehr, mein Bruder starb dann ja auch und sie war noch so jung, und dann wollte ich die mal in den Arm nehmen, hatte ich das Gefühl, ich habe ein Brett im Arm. Kennt ihr das? Wenn Menschen sich innerlich eigentlich so sperren dagegen und auf der anderen Seite, wie sie vor mir stand, nur danach schrie, dass endlich mal jemand da ist, der sie in den Arm nimmt. Und so sind Kinder ja auch, besonders in der Pubertät. Leute, ich weiß, das sind solche kratzbürstigen kleinen Biester manchmal. Also das sagt jetzt, lasst eure Kinder das jetzt nicht hören, was ich hier gesagt habe. Das ist ja ein Frauentag. Aber einerseits, ne, wollen sie Zuwendung, und wenn man sie ihnen dann gibt, dann brauchen sie das nicht, ne? Dann sind sie so cool, dann schieben sie das weg. Aber im tief drinnen brauchen sie gerade in der Pubertät diese Geborgenheit, denn diese ganze Phase der Identitätsfindung, sich selbst finden, was bin ich denn jetzt, Fisch oder Fleisch, wohin gehöre ich denn jetzt, noch in die Welt der Kinder oder schon in die Welt der Erwachsenen, die Enttäuschungen, die sie dann erleben, wenn sie dann ihre ersten Schritte hineingehen in die Welt, das ist so schwierig für junge Leute, unterschätzen wir das nicht. Und dann sind sie halt kratzbürstig und das geht ihnen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt, und dann fliegen auch mal Türen oder krachen die Türen. Die Zeit geht vorüber, ihr Mamis. Seid geduldig. Und wenn ihr als Oma irgendwo zu Hause lebt und das mitkriegt, dass diese Jugend von heute so unmöglich ist, die ist nicht unmöglicher als wir es waren. Und die Zeit geht vorüber. Aber gebt ihnen Geborgenheit. Lasst sie spüren. Und auch wenn du dich gerade ganz schlimm verhältst, du bist geliebt. Du hast hier ein Zuhause. Und auch wenn du dich im Augenblick nicht von mir in den Arm nehmen lässt, ich habe dich trotzdem lieb. Zeigt es ihnen auf irgendeine Art und Weise. Sie brauchen es. Mangelnde Geborgenheit führt auch zu Überängstlichkeit. Das habe ich aber schon bei den Ängsten am Anfang auch erwähnt. Wenn ich mich nicht mehr sicher fühle, dann lauert praktisch hinter jedem Stuhlbein eine Gefahr. Wenn ich erst enttäuscht worden bin, dann misstraue ich jedem Menschen so, dass ich das Gefühl habe, jeder wird mich irgendwie enttäuschen, jeder wird irgendwie was nur von mir wollen, jeder wird mich ausnutzen wollen. Und das Schlimme ist, was ihr auch schon gesagt habt, mangelnde Geborgenheit führt dahin, dass ich nichts zu geben habe. Und das zeigt sich dann eben auch in der Gemeinde, das zeigt sich in den Familien, das zeigt sich in Beziehungen. Aber wir wollen bei dem Punkt nicht stehen bleiben. Wir haben über die fehlende Geborgenheit gesprochen, über die Sehnsucht nach Geborgenheit, über die Folgen, wenn diese Sehnsucht nicht gestillt wird, und wollen jetzt bei dem schönen Punkt stehen bleiben, erlebte Geborgenheit. Ihr habt da einen Abschnitt, den habe ich übersetzt aus einem englischen Buch, Safety Zones. Elisabeth Skoglund schreibt das, und der Untertitel lautet Geborgenheit finden in turbulenten Zeiten. Geborgenheit, man könnte ja auch ein anderes Wort dafür sagen. Vorhin hat jemand gesagt, ein Halt haben, das ist auch so ein wichtiger Punkt, der da reingehört. Oder so einen Zufluchtsort haben, denn wir leben ja manchmal in sehr stürmischen Alltagssituationen, in denen ich mich gar nicht geborgen fühle. Aber das ist auch nicht schlimm, wenn ich grundsätzlich einen Ort der Geborgenheit habe. Wenn ich grundsätzlich einen Ort habe, zu dem ich fliehen kann, wenn ich grundsätzlich in mir einen Halt habe, nun, da kann das Boot ruhig mal erschüttert werden. Wenn ich weiß, das Boot ist stabil, dann kann es auch einen Sturm überstehen. Nur, wenn ich mich so unsicher fühle, weil ich weiß, ich sitze in einem Boot, das hat Löcher, das Boot hat Bretter, die nicht halten, dann werde ich natürlich auch dem Sturm auf dem Alltagsmeer nicht begegnen können. Und sie schreibt in diesem Buch, jeder von uns kennt Augenblicke größter Hilflosigkeit, ohne Aussicht auf Unterstützung. Wenn zu viel auf uns einstürmt und niemand da ist, der uns versteht, dann brauchen wir eine Quelle, an die wir uns wenden können, eine Sicherheitszone, in der wir uns sicher fühlen und erfrischt werden. Eine Sicherheitszone ist ein Platz, eine Sache, ein Konzept oder eine Person. Wir ziehen uns dorthin zurück, finden Ruhe und Geborgenheit, werden erfrischt und können dann eben auch wieder gestärkt weitergehen. Habt ihr solche Sicherheitszonen? Jetzt rede ich noch nicht von dieser grundsätzlichen Sicherheitszone, die wir alle brauchen, die wir bei Gott finden. Aber wenn der Alltag so turbulent geworden ist, was ist für dich so ein Ort der Ruhe oder ein Ort, an dem du zur Ruhe kommen kannst, ein Ort, wo du geborgen bist? Oder eine Sache, die dir hilft, wieder zur Ruhe zu kommen. Was machst du in deinem turbulenten Alltag, wenn die Geborgenheit gerade ein bisschen verloren gegangen ist, weil der Sturm wütet? Was gibt es da für Sicherheitszonen? Bitte? Eine Tasse Kaffee. Eine Tasse Kaffee. Sich wirklich mal zwingen, sich hinzusetzen, einen Cappuccino oder einen Kaffee oder was auch immer. Tief durchatmen. Wir müssen nicht immer gleich auf die geistliche Ebene gehen. Da gibt es Dinge, die wir im Alltag tun können, um mal wieder runterzufahren, wenn der Sturm zu mächtig ist. Eine Tasse Kaffee. Was machen andere? Fahrrad fahren, spazieren gehen. Was? Bitte? Füße hochlegen. Gutes Buch zur Hand nehmen vielleicht, während man die Füße hochlegt. Musik hören. Aha, genau. Und das ist ganz wichtig. Nebenbei, ich bin ja nicht verheiratet, aber ich rede ja mit genug verheirateten Frauen. Und wir Frauen haben ein Problem. Wir glauben, Männer können Gedanken lesen. Und das können die nicht. Also verabschiedet euch von der Idee, dass Männer Gedanken lesen können. Sie können es nicht. Und wenn du das Bedürfnis hast, mal in den Arm genommen zu werden, dann mach deinen Mund auf. Und geh zu ihm und sag, ich brauche das jetzt, dass du mich jetzt mal festhältst. Ich brauche das jetzt, dass du mich jetzt mal in den Arm nimmst. Ich brauche jetzt mal deine Nähe. Sagt's ihnen. Die wissen das nicht von alleine. Ich meine, ich kann auch solche Fehler machen. Ich bin mal so durch eine Phase der Entmutigung gegangen, ist noch gar nicht so lange her. Doch, schon einige Jahre. Nicht, dass ich seitdem nicht wieder entmutigt gewesen wäre, aber diese eine Situation. Und dann weiß ich noch, wie das so 2-3 Tage anhielt. Und irgendwann bin ich dann an einem Lehrer vorbeigegangen, damals Heinz Weber Senior. Der war so der Seelsorger schlechthin. Der war schon mein Seelsorger, als ich noch Schülerin war. Und in der Mitarbeiterschaft war das auch so, wenn ich ein Problem hatte, dann bin ich schon zu ihm gegangen. Mit ihm konnte ich reden. Ob es um Autokauf ging, hat er mir geholfen, oder um andere Dinge. Jedenfalls ging ich an ihm vorbei und sagte, ich hätte so gehofft, du hättest mich mal ermutigt. Und er guckt mich an und sagt, und woher sollte ich wissen, dass du gerade Ermutigung brauchtest? Ich habe einfach auch erwartet, dass er es sieht, dass er es irgendwie spürt, dass ihm irgendetwas einfällt, mich zu ermutigen. Aber ihm ist nichts eingefallen, weil er gar nicht gewusst hat, dass ich entmutigt bin. Und dann haben wir unsere schöne Fassade und tun so nach außen, als wäre alles in Ordnung, und wundern uns, dass der andere nicht auf uns zukommt und man sagt, du, ich sehe einfach, dass es dir heute nicht so gut geht. Ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann, aber das kann ich wenigstens dich mal in den Arm nehmen. Warum sind wir eigentlich so steif? Warum sind wir so deutsch? Die Deutschen sind so ein bisschen steif. Steifer als in anderen Nationen, kann ich euch sagen. Wenn ich in Amerika bin, dann muss ich mir immer meine Umarmungen holen, die ein ganzes Jahr reichen. In Amerika ist man da viel offener. Und Hugs gehören zur Tagesordnung oder zur Frauenfreizeit. Jede, die kommt, die gibt mir mal einen Hug, das ist auch schön. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Wir müssen den Mut haben, das auch mal zu sagen, dass wir so eine Sicherheitszone brauchen. Haben wir noch einen anderen Vorschlag? Also das sind ja schon tolle Vorschläge hier. Spazieren gehen. Und das kann man. Man kann wirklich zur Ruhe kommen. Selbst wenn es schneit. Guckt mal, wie schön das da draußen aussieht. Bunte Blätter und Schneeflocken. Und dann sich ein bisschen Zeit nehmen, die Natur genießen, beim Spaziergang oder mit dem Fahrrad. Die Tasse Kaffee, das schöne Buch, die Musik oder mal mit einer Freundin quatschen. Auch das kann eine große Hilfe sein. Jemand mal anrufen und sagen, mir fällt gerade die Decke auf den Kopf. Ist gerade so stürmisch. Hast du mal eine halbe Stunde Zeit? Wie gut kann das tun? Wie hilfreich kann das sein, mit jemandem reden können? Ich hoffe, dass ihr alle solche ganz praktischen Sicherheitszonen habt, in die ihr flüchten könnt, in denen ihr Geborgenheit erfahrt, wenn auch der Alltag da draußen ziemlich tobt. Aber alle menschlichen Anstrengungen reichen nicht aus, um letzte Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln. Denn Menschen sind nur begrenzt. Menschen können nicht immer da sein, wenn wir sie brauchen. Auch die Umarmung wird nicht immer da sein, so schön sie auch ist. Wenn wir uns davon abhängig machen, dass Menschen uns umarmen, dann gehen wir zugrunde, wenn dann diese Umarmung fehlt. Es muss also etwas geben, was auch da ist, wenn Menschen nicht da sind, wenn du da alleine im Krankenzimmer liegst und du kriegst mal einen Tag keinen Besuch. Wenn du alleine vor irgendeiner Situation stehst und es ist niemand da, der dir jetzt unter die Arme greift und sagt, ich helfe dir. So schön das auch ist, was andere für uns tun können, wenn wir uns total von Menschen abhängig machen, dann sind wir auf gefährlichem Boden, weil Menschen eben oft nicht da sind, wenn wir sie brauchen. Es muss also mehr geben. Es muss eine Geborgenheit geben, die durchträgt, auch durch die stürmischsten Zeiten des Lebens. Eine Geborgenheit, die auch dann zu erfahren ist, ja, wenn der Sturm tobt. Wenn wir den Boden unter den Füßen verlieren und unser Leben zusammenfällt wie ein Kartenhaus, dann brauchen wir diese Stätte der Geborgenheit. Dann brauchen wir einen Zufluchtsort. Und dafür wollen wir jetzt einmal die Bibel aufschlagen. Es gibt ja einen Zufluchtsort. Es gibt ja eine Stätte der Geborgenheit, die immer da ist. Egal, wo wir gerade sind. Egal, in welcher Lebenssituation wir uns befinden. Wir schlagen mal Psalm 31 auf. Psalm 31. Übrigens, wenn die Bibel von einem Zufluchtsort spricht, ich habe gerade in diesem Sommer auch eine Botschaft ausgearbeitet, Gott, unsere Zuflucht, ist das Thema. Wenn die Bibel von Zufluchtsort spricht, welches Bild gebraucht sie fast immer, dass Gott unsere Zuflucht ist? Welches, bitte? Burg. Und Burg ist ein schöner Ausdruck. Stellt euch vor, da ist so eine feste Burg. Stabil, schon über Jahrhunderte, mit dicken Mauern. Ja, sie drückt ein bisschen Sicherheit aus. Und selbst die, wir wissen, wie viele Ruinen es gibt, selbst Burgen können zusammenfallen. Aber Gott wird mit einer Burg verglichen. Und David, der hatte so eine Zuflucht, so einen Zufluchtsort. Und dieser Zufluchtsort war Gott. Wir lesen in den Versen 1 bis 3. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit, neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends, also er steckt in irgendeiner Not, sei mir ein starker Fels und eine Burg, und für Burg könnte auch Zufluchtsort stehen, sei mir ein Zufluchtsort, sei du mir eine Stätte der Geborgenheit, dass du mir helfest. Und er sagt dann in Vers 4, du bist ja mein Fels und meine Burg. Warum beginnt David diesen Psalm auf diese Art und Weise? Warum läuft er zu Gott und sagt, Gott, sei du mir jetzt dieser Zufluchtsort? Wir müssen uns also fragen, und das können wir auch, wenn wir hineinschauen in diesen Psalm, warum brauchte David diesen Zufluchtsort? In den Versen 10, ihr habt diese Verse dastehen auf euren Blättern, wir sind immer noch bei Psalm 31, 10 und 11a. Wie beschreibt er hier seine Situation? Was ist sein Problem im Augenblick? Kann mal jemand von euch die Verse lesen? 10 und dann nur 11a.
Sei mir gnädig, o Herr, denn mir ist Angst. Vor Gram sind schwach geworden mein Auge, meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben ist dahin geschwunden in Kummer und meine Jahre mit Seufzen.
Nur bis dahin, nur die erste Hälfte von Vers 11. Nehmt mal eigene Wörter. Wie beschreibt er seinen Zustand? Bitte?
Krank?
Bitte? Hilflos? Ausgebrannt? Alleingelassen? Und bitte?
Resigniert?
Und er gebraucht ein Wort, das noch nicht gefallen ist, in der ersten Zeile. Angst. Angst. Er hat alle Sicherheiten verloren. Er ist in einem Zustand, der eher von Verzweiflung geprägt ist, nicht mehr von Geborgenheit, von Resignation, wie ihr richtig sagt, von Hilflosigkeit. Und er hat Angst. Er hat einfach nur Angst. Und Leute, immer wenn wir Angst haben, dann brauchen wir so einen Zufluchtsort. Immer gerade wenn wir Angst haben, brauchen wir so eine Stätte der Geborgenheit. Denn immer dann, wenn ich mich nicht mehr sicher fühle, egal aus was für Gründen auch immer, dann schleicht sich die Angst ein. Und es ist erstaunlich, wie viele Frauen einfach mit Lebensangst leben. Durch den Alltag gehen, nicht immer über diese Angst reden, sie ist auch nicht immer sehr vordergründig. Aber wenn man dann vielleicht abends im Bett liegt und nicht schlafen kann, dann schleicht sich die Angst ein, die Sorge um die Zukunft, die Angst um die Kinder, die Angst um, was ist, wenn ich mal krank werde, was ist, wenn? Kennt ihr diese Gedanken, was ist, wenn? In dem Augenblick, wo ich so anfange zu fragen, in dem Augenblick, wo sich Angst einschleicht, ist eben die Geborgenheit weg. Und David sagt hier, Herr, sei du mir doch diese Stätte der Geborgenheit, sei du mir doch dieser Zufluchtsort, denn ich habe Angst. David hat begriffen, dass in Zeiten der Angst es nur einen Zufluchtsort gibt, dass es nur dann eine Stelle der Geborgenheit gibt, und das ist eben Gott. Er hat Angst. Wir wissen nicht in diesem Augenblick, warum er Angst hatte. Wir wollen das jetzt auch gar nicht so in alle Hintergründe hinein beleuchten. Aber wenn Kummer und Gram und Resignation und so weiter unsere Herzen erfüllt, dann kann man auch sagen, dass es in unseren Herzen dunkel wird. Und Dunkelheit macht uns Angst. Geht ihr im Dunkeln so problemlos, alleine spazieren, unbekannte Wege? Ich weiß nicht, wie das war, als ihr Kinder wart. Habt ihr auch laut gesungen, wenn ihr in den Keller gehen musstet und im Dunkeln? Ne? Irgendwas macht man dann, weil man mit der Angst ja irgendwie fertig werden muss. Ne? Lautes Singen kann dann helfen. Aber Dunkelheit gefällt uns nicht. Dunkelheit lässt uns immer unsicher fühlen. Und wir sind ja auch unsicher im Dunkeln. Man weiß nicht, wo eine Stufe kommt, oder man weiß nicht, wo man über einen Stein stolpert. Dunkelheit weiß man nicht, was in den Schatten lauert. Dunkelheit macht uns Angst. Und ich kann euch sagen, wenn unsere Herzen erst erfüllt sind von Gram und Kummer und Verzweiflung und alles, was er hier aufschreibt, seufzen, dann ist es sehr dunkel geworden. Was passiert, wenn der Psalmist, was passiert, wenn wir in die Arme Gottes laufen? Es wird hell. Und Helligkeit nimmt auch die Angst. Das, was uns im Dunkeln Angst macht, sieht im Hellen ganz anders aus. Manchmal fasst man sich am Kopf, wenn es hell ist, und sagt, wo hatte ich denn Angst? Selbst die Geräusche, die man im Dunkeln hört, habt ihr schon mal erlebt, wie ihr im Dunkeln Geräusche anders interpretiert? Ich bin ja ganz oft in anderen Häusern. Ich schlafe ja immer, bin unterwegs. Also heute Nacht, kann ich erzählen, war das nicht so. Susanne hat mich schon vorgewarnt, der Matthias kommt noch nach Hause irgendwann, den hörst du wahrscheinlich. Ich war also vorbereitet, aber ich habe ihn nicht mal gehört. Von daher kein Problem. Aber ich war in der Schweiz in einem Haus und meine Gastgeber mussten am Abend vorher abreisen und haben gesagt, morgen früh macht ihr Frühstück, steht alles da und zieh hinter dir die Tür ins Schloss und so. Und ich war jetzt allein in einem fremden Haus und ich hörte Geräusche. Man fühlt sich ja sowieso unsicher in einem fremden Haus, in einer fremden Umgebung. Also nichts mit Stätte der Geborgenheit, obwohl ich ein wunderschönes Gästezimmer hatte. Und dann hörte ich Geräusche. Ich saß senkrecht im Bett. Schweißperlen auf meiner Stirn, auf diese Türklinke gestarrt. Wann bewegt sich diese Türklinke? Ich kann euch sagen, das waren Augenblicke, wo nichts mehr von Geborgenheit da war und nichts von sich sicher fühlen. Es war nur noch Angst. Das war schon Panik. Das war schon nicht mehr nur Angst. Und irgendwann habe ich dann angefangen zu beten und habe gesagt, also Herr, selbst wenn sich diese Türklinke jetzt bewegt, selbst wenn da einer reinkommt, kann ich sowieso nichts ändern. Ich muss jetzt diese Sache dir überlassen. Und als ich dann anfing zu beten und zu Jesus lief mit meiner Angst, dann wurde ich auch irgendwann ruhiger. Und als ich denen das dann später erzählte, nicht am nächsten Morgen, aber als wir dann mal telefonierten, die sagten, dann bist du gut weggekommen, wie war dein nächster Dienst und so. Und dann sagte ich, ja, aber ich hatte schreckliche Angst bei euch im Haus, weil ich diese Geräusche gehört habe. Und die fingen an zu lachen und sagten, wir, das sind unsere Marder auf dem Dach. Schade, dass ich das nicht vorher wusste, dass sie mir nicht im Hellen erzählt haben, dass da wahrscheinlich irgendwelche Geräusche zu hören sind des Nachts. Ich musste mich da im Dunkeln mit diesen Geräuschen abfinden, die ich nicht einordnen konnte. Also im Dunkeln machen uns Dinge Angst. Darum ist es ganz wichtig, dass wir ins Helle laufen. Und bei Gott ist es immer hell. Darum ist Gott ein so fantastischer Zufluchtsort. Bei ihm ist alles hell. Kennt ihr das Wort aus Psalm 139? Finsternis ist nicht finster bei dir. Einer meiner Lieblingsverse. Selbst da, wo ich nichts mehr sehe und wo alles dunkel erscheint, da lesen wir im Psalm 139, Finsternis ist nicht finster bei dir. Wow. Also, das nächste Mal, wenn ihr Angst habt, wenn ihr euch unsicher fühlt, das kann auch Angst sein vor dem nächsten Arztbesuch. Was findet er diesmal raus? Ich rede jetzt nicht nur Angst vor unbekannten Geräuschen oder eben diese ganz allgemeine Zukunftsangst. Lauft in Gottes Arme. Dort wird alles ganz, ganz hell. Und im Hellen verlässt uns die Angst, weil wir dann Dinge wieder realistisch sehen. Da sind diese Schatten nicht, die uns solche Angst machen wollen. Aber er hat noch einen anderen Grund, warum er einen Zufluchtsort braucht. Jetzt sind wir bei Vers 11b. Wer liest mal Vers 11b? Also die zweite Hälfte. Ja?
Meine Flucht ist
Aha. Was ist hier das Problem? Es ist nicht Angst. Aha. Und damit verbunden seine Schuldgefühle. Er sagt, ich bin in dieser Situation aufgrund meiner Missetat. Merken wir etwas von dieser Selbstanklage? Ich habe Schuld. Ich bin schuldig geworden. Und ich kann euch sagen, Schuldgefühle können uns jedes Gefühl der Geborgenheit wegnehmen. In einer Beziehung, wenn Schuld zwischen uns steht, ist nichts mehr von Geborgenheit da. Vor allen Dingen, wenn es Schuld ist, die wir verstecken wollen. Die Angst, andere könnte es herausfinden. Die Angst, man könnte auf diese Weise diese Beziehung belasten, wenn der andere es herausfindet. Die Angst auch vor Gott, in diesem Falle vor Gott. Schuldgefühle nehmen uns das Gefühl der Geborgenheit. Ist wirklich deine Vergangenheit bewältigt? Hast du schon alle Schuld, die jemals da war, ans Kreuz gebracht? Lebst du aus der Vergebung? Du wirst nie tiefe Geborgenheit erfahren, wenn deine Schuldfrage nicht geklärt ist. Die Schuld wird immer nagen. Die Schuld wird immer da sein im Hinterkopf. Was ist, wenn irgendjemand anders von diesem dunklen Kapitel in meinem Leben erfährt? Und selbst wenn es niemand weiß, du weißt es. Und das reicht, um dein Herz unruhig zu machen, um dir dieses Gefühl der Geborgenheit, der Sicherheit, der Freude, alles, was dazu gehört, zu nehmen. Ohne bewältigte Vergangenheit gibt es keine wirkliche Geborgenheit. Und das müssen wir den Leuten sagen. Wenn sie sich sehnen nach Geborgenheit und sie meinen, sie könnten diese Geborgenheit irgendwo finden, ohne dass sie die Schuldfrage geklärt haben zwischen sich und Gott, wird es nicht möglich sein. Und das wissen wir aus eigener Erfahrung. Wenn zum Beispiel eine Schuld aufgetaucht ist in irgendeiner Form, wir haben irgendeinen Menschen verletzt. Kennt ihr das? Dass man erst wieder froh wird, wenn man die Sache aus dem Weg geräumt hat, wenn man hingegangen ist, wenn man um Vergebung gebeten hat, wenn man die Sache geklärt hat. Ganz, ganz wichtig. David sagt, ich bin da aufgrund meiner Missetat. Oder denkt doch mal am Psalm 32. Schlagen wir den auf. Das ist ja der nächste Psalm. Wir gehen aber gleich zurück zu Psalm 31. Da sagt er in Vers 3, denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Guckt euch das Bild an, geborgen, hä? Da liegt er auf seinem Bett, seufzt und klagt, hat das Gefühl, sein Körper verschmachtet, seine Gebeine verschmachten, nichts mehr von Freude, nichts mehr von Geborgenheit. Was war das Problem? Schuld. Nicht bekannte Schuld. Und dann heißt es im nächsten Vers, darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Am Ende von Vers 5, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Er nimmt die Vergebung für sich in Anspruch. Und dann müsst ihr Vers 7 lesen. Ich finde es so schön. Da, wo er Vergebung erfahren hat, lesen wir was in Vers 7? Und weiter?
Du umgibst mich mit Rettungsjubel.
Ah, was für Wörter. Tolle Übersetzung. Du bist mein Schutz. Bei mir steht, du bist mein Schirm. Du bist dieser Zufluchtsort. Plötzlich erfahre ich wieder Geborgenheit. Trotzdem, plötzlich weiß ich mich wieder geborgen. Plötzlich weiß ich mich wieder behütet. Und nicht nur das. Jubel, das Wort Jubel kam davor. In meiner Übersetzung steht, so dass ich wieder fröhlich springen kann. Merkt ihr, wir haben einen anderen David vor uns. Hier ist wieder einer, der ausstrahlt, dass er Geborgenheit erlebt, dass er in dieser Geborgenheit unter diesem Schutz Gottes Freude hat. Die Schuld quält nicht mehr. Der Klotz am Bein ist weg. Er kann wieder springen. Und dann sehe ich so viele Leute mit Klotz am Bein durch den Alltag gehen. Einfach belastet von der Vergangenheit. Und dabei haben wir einen Ort, wo wir unsere Lasten hinbringen können. Dabei haben wir das Kreuz, wo wir unsere Sünde hinbringen können. Das erste ist Angst, was uns die Geborgenheit raubt. Das zweite hier im Psalm 31 sind Schuldgefühle. Was ist denn das dritte? Wir gehen noch zu den Versen 12 bis 14. Wer liest die Verse mal? Wir sind wieder in Psalm 31.
Vor allem meine Feinde sind mir zum Hohn geworden.
Es ist die Angst in seinem eigenen Herzen, es sind die Schuldgefühle und was kommt jetzt noch dazu als Drittes? Wodurch wird sein Leben unendlich schwer? Das ist eine Sache, die sie tun. Ablehnung erfährt er. Die lästern sogar über das Unglück, das er erfahren hat. Wir könnten einfach sagen, Menschen, die gegen uns sind. Und wir alle haben vielleicht in unserer Umgebung Menschen, die gegen uns sind. Vielleicht Nicht-Christen, die ständig auf der Lauer liegen, dass wir was verkehrt machen. Dass sie wieder mit dem Finger auf uns zeigen können und sagen können, ha, so wollen Christen sein. Oder die unseren Glauben in den Dreck ziehen durch Spitzen, die sie verteilen. David hatte das alles. Er erkannte die Angst in seinem Herzen. Er hatte Schuldgefühle. Und jetzt ist er auch noch umringt von Menschen, die ihm das Leben schwer machen. Brauchte David eine Stätte der Geborgenheit? Brauchte er einen Ort, zu dem er fliehen konnte? Einen Zufluchtsort? Er brauchte ihn so dringend. Und wir sind doch nicht so weit von David entfernt. Kennen wir manchmal Angst? Kennen wir manchmal Schuldgefühle? Und wissen wir von Menschen, die gegen uns sind? Das ist doch Erfahrung aus unserem Leben. Und gerade darum, weil das alles auch vorhanden ist in unserem Leben, darum müssen wir Gott zu unserem Zufluchtsort machen. Ganz, ganz wichtig. Bei Gott wird es hell. Bei Gott finden wir Vergebung. Und in Gottes Armen, da werden wir einfach diese Geborgenheit erfahren. Da werden wir erfahren, dass er eine Burg ist. Und wenn wir eingeschlossen sind in diese Burg, lasst die anderen doch ihre Pfeile abschießen. Die müssen an dieser Burg abprallen. Aber wir müssen in dieser Burg sein. Wir müssen diesen Zufluchtsort für uns in Anspruch genommen haben. Sicher und geborgen sein. Wer will das nicht? Willst du dich sicher fühlen? Willst du dieses Gefühl der Geborgenheit erfahren in deinem Alltag, egal welche Stürme gerade toben, dann brauchst du den Herrn. Und das wird auch deutlich an den anderen Stellen, die wir uns noch anschauen wollen. Jesaja 32, Vers 17. Wer liest mal bitte? Jesaja 32, 17. Wow, hier ist das Wort Sicherheit sogar drin. Der Ertrag der Gerechtigkeit wird Ruhe und Sicherheit sein. Was ist also Voraussetzung, damit ich Ruhe und Sicherheit und Geborgenheit erleben kann? Was ist die Voraussetzung? War in diesem Vers? Die Gerechtigkeit. Haben wir die? Haben wir die? Seid ihr Gerechte? Können wir sehen, wo sind die Gerechten hier im Raum? Na, komm, das ist jetzt zögerlich. Wo sind die Gerechten hier im Raum? Wodurch gerecht? Natürlich. Ja, genau. Jesu Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Ich bin doch nicht gerecht. Von mir aus. Keiner von uns wäre es. Aber wenn wir Jesus angenommen haben, dann hat er unsere Schuld weggenommen und uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Dann gehören wir zu den Gerechten. Und das ist das Wunderbare. Und wenn ich aus dieser Vergebung lebe, wenn ich das in meinem Leben erfahren habe, egal wie meine Vergangenheit ausgesehen hat, egal wie viel Schuld ich auf mich geladen habe, wenn ich in Christus bin, dann bin ich gerecht. Und hier steht, der Ertrag der Gerechtigkeit wird Ruhe und Sicherheit sein. Das kann ich erleben. Aber ich muss auf diesem Boden der Gerechtigkeit stehen. Und die kann ich mir nicht verdienen. Ich kann diese Gerechtigkeit nicht erarbeiten. Ich kann mich noch so anstrengen. Meine Gerechtigkeit wird in Gottes Augen, wie sagt die Bibel, immer aussehen wie ein unflätig Kleid. Wie ein beschmutztes Kleid. Nein, ich habe keine eigene Gerechtigkeit. Aber die Gerechtigkeit, die Gott mir schenkt, reicht, um mir Ruhe und Sicherheit zu geben. Nehmen wir einen anderen Vers, 5. Mose 33, Vers 12. Da kommt das Wort sicher auch vor. Das sind wunderschöne Verse, die wir in der Bibel finden. 5. Mose 33, Vers 12.
Ich höre. Und
zwischen seinen Schultern und
mir. Wer? Wie fing der Vers an? Wer wohnt sicher bei ihm? Der? Der Liebling. Haben wir eine andere? Wer ist denn der Liebling Gottes? Wer ist denn der Liebling des Herrn? Haben wir eine andere Übersetzung? Der? Der Geliebte des Herrn. Wer sind die Geliebten des Herrn? Weißt du dich geliebt? Bist du dir im Klaren darüber, dass du Gottes Lieblingskind bist? Jeder Einzelne? Wir denken das manchmal nicht. Wir denken, ja, Gott hat so seine Lieblingskinder. Und der Geliebte des Herrn wird sicher wohnen. Da steht, der Liebling oder der Geliebte des Herrn wird sicher wohnen. Unter seinem Schutz wird er beschirmt werden. Wer bitte? Eben haben wir gesagt, die Gerechtigkeit ist eine Grundlage. Was sagt dieser Vers? Was ist eine Grundlage dafür, dass ich tiefe Geborgenheit unter dem Schutz Gottes erfahre?
Liebe.
Liebe. Und hier ist die Frage, vielleicht bist du gerecht, aber ich frage dich, stimmt deine Liebesbeziehung zum Herrn auch? Manche kommen zu Jesus, nehmen ihn an als Heiland, weil sie in den Himmel wollen, weil sie Vergebung ihrer Schuld wollen, und das ist ein gutes Motiv, aber sie pflegen keine Liebesbeziehung zu ihm. Jetzt frage ich dich mal, wer ist verheiratet hier? Okay, super. Irgendwann habt ihr mal Ja gesagt, sonst wärt ihr nicht verheiratet, ne? Stellt euch mal vor, ihr hättet damals Ja gesagt, ich weiß nicht, bei Steffi vor einem Monat oder vor zwei und bei anderen vielleicht schon 5 Jahre oder 10 oder 20, aber seitdem habt ihr eigentlich Beziehung nicht gelebt. Ihr habt zwar Ja gesagt, auf dem Papier seid ihr auch verheiratet, keine Frage, rechtlich stimmt alles, aber ich frage mich, lebst du deine Liebesbeziehung zu deinem Mann? Wie sieht deine Beziehung aus? Kannst du dann sagen, die ist intakt? Es reicht nicht aus, irgendwann mal Ja sagen zu Jesus. Und manchmal frage ich Leute, wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Und die sagen mir, ja, vor 20 Jahren habe ich mich bekehrt. Sag ich, das habe ich nicht gefragt. Wie sieht heute deine Beziehung zu Jesus aus? Wenn du vor 20 Jahren Ja gesagt hast zu einem Mann und du lebst heute nicht in einer Liebesbeziehung zu ihm, dann erfährst du in deiner Ehe nicht wirklich Geborgenheit. Dann bist du zwar verheiratet, aber das war's dann auch. Seht ihr, Gott möchte mehr. Ich habe das schon manchmal erzählt, haben vielleicht auch einige von euch schon gehört, da gibt's dieses Musical, ich weiß immer nicht, wie das heißt auf Deutsch. Das, glaube ich, heißt gar nicht, gibt's gar nicht in Deutsch, das hat so einen russischen Namen, Fiddle on the Roof. Wie heißt das? Ja, genau, das ist das. Spielt in Russland, das ist so eine jüdische Familie, auch mit jiddischem Text wird das oft gesungen, ein süßes Musical. Und dann wollen zwei junge Leute heiraten und der Vater fragt, warum wollt ihr heiraten? Und die sagen, wir lieben uns. Na, das ist ja was ganz Neues. Vorher wurden die Ehen immer arrangiert von den Eltern. Da fragte man nicht, ob die jungen Leute sich liebten, sondern ob das passt, ne, mit den Familien und so weiter. Die lieben sich. Und dann fängt er plötzlich an nachzudenken, lieben wir uns auch? Also er ist verheiratet, ne? Lieben wir uns auch? Und geht er zu seiner Frau und sagt, Schatz, liebst du mich? Er sagt sie, habe ich dir nicht 25 Jahre die Hemden gewaschen? Und er sagt, das habe ich nicht gefragt. Liebst du mich? Ja, habe ich dir nicht 25 Jahre das Essen gekocht? Und er sagt wieder, das habe ich nicht gefragt. Liebst du mich? Seht ihr, wenn Jesus heute vor uns stehen würde und fragen würde, liebst du mich? Was wäre unsere Antwort? Würdest du sagen, ja, ich gehe doch jeden Sonntagmorgen in Gottesdienst. Und Jesus würde sagen, das habe ich nicht gefragt. Ja, aber ich lese jeden Tag die Bibel. Und Jesus würde wieder sagen, das habe ich nicht gefragt. Wir sind so besorgt, eine Liste abzuhaken von Dingen, die wir für ihn tun. Aber er ist mehr interessiert an unserem Sein, an unserer Beziehung zu ihm, als an unserem Tun. Das, was ich vorhin gesagt habe, ich war unterwegs für Jesus. Ich habe eine Menge für ihn getan, aber ich war unterwegs ohne ihn. Ich kann nämlich 2 Stunden reden ohne ihn, dazu brauche ich ihn nicht. Aber ihm geht's darum, dass wir eine Beziehung zu ihm pflegen. Und wirkliche Geborgenheit, mich auch bei Gott wirklich geborgen fühlen, kann ich nur, wenn die Liebesbeziehung intakt ist. Viele Christen leben in Angst vor Gott. Aber die völlige Liebe und nur die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Sonst bin ich immer noch auch voller Angst. Reicht das aus, was ich für ihn tue? Oder muss ich ihm etwas beweisen? Muss ich etwas vorzeigen? Bin ich als Christ gut genug? Eine Gemeinde mag so urteilen. Benimmt die sich auch wie ein Christ und benimmt die sich so, wie es unserer Gemeindeordnung entspricht und macht die das, was wir in der Gemeinde von ihr fordern? Sieh dir, das Tolle ist, in einer Liebesbeziehung bin ich geliebt, ohne dass ich was leisten muss, ohne dass ich was bringen muss. Und wenn diese Liebesbeziehung intakt ist, dann will ich gerne etwas für den anderen tun. Da muss ich gar keine Angst haben, dass ich dann mich einfach auf die faule Haut lege. Die Frage ist, ist die Liebesbeziehung in Ordnung? Als Jesus dem Petrus begegnete, nachdem er ihn verleugnet hatte, da hat er nicht gefragt, Petrus, ich hätte gefragt, tut's dir wenigstens leid? Also das hätte ich wahrscheinlich gefragt. Oder ich hätte gesagt, also jetzt will ich mal sehen, ob du dich auch bewährst. Und dann werde ich mir überlegen, ob ich dich wieder einsetze. Nichts dergleichen. Was hat Jesus gefragt? Hast du mich lieb? Das war das Einzige, was Jesus in dem Augenblick interessierte. Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus könnte sagen, ja, Herr, ich bin furchtbar auf die Nase gefallen. Aber tief in meinem Herzen habe ich dich lieb und daran hat sich nichts geändert. Seht ihr, und so werden auch wir auf die Nase fallen, wenn wir den Herrn lieb haben. Aber wenn wir dann zu ihm gehen und sagen, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe und darum tut es mir auch leid, dass ich dich heute wieder so enttäuscht habe, dass ich heute wieder einen Weg gegangen bin, der dir gar nicht gefallen konnte, aber tief in meinem Herzen habe ich dich lieb. Und nur diese Liebe nimmt alle diese Ängste weg, auch diese Ängste vor Gott, dass er mich wieder strafen könnte, wenn ich keine stille Zeit gemacht habe oder dass er mich strafen könnte, wenn ich an irgendeiner Stelle versagt habe. Was für ein Gottesbild haben wir eigentlich? Der Geliebte des Herrn wird sicher wohnen, der sich sicher weiß in dieser Liebesbeziehung. Jemand hat einmal gesagt, du kannst nichts tun, was Gott bewegen könnte, dich mehr oder weniger zu lieben. Wenn du dich anstrengst und versuchst, besonders gut zu sein, dann wird Gott dich deswegen nicht mehr lieben. Er kann dich nämlich gar nicht mehr lieben, als er dich schon liebt. Seine Liebe ist schon grenzenlos, seine Liebe ist schon bedingungslos. Und er sagt nicht, also die macht ganz toll stille Zeit, die liebe ich jetzt ein bisschen mehr, die macht nur dreimal in der Woche stille Zeit, die liebe ich jetzt ein bisschen weniger und die hat in diesem Jahr dreimal einen Gottesdienst verpasst, also die liebe ich noch weniger. Was? So machen wir das ja. So gehen wir manchmal mit Menschen um. Aber Gott in seiner Liebe geht nie so mit uns um. Er liebt uns grenzenlos, bedingungslos. Ist er manchmal traurig über uns? Ja. Aber er ist nur deswegen traurig, weil er uns so liebt. Weil er uns so sehr gerne in seiner Nähe hat. Weil er sich freut, wenn wir so leben, dass es ihm gefällt. Aber er würde uns nicht weniger lieben oder mehr lieben. Ganz wichtig, das zu wissen. Und in dieser Liebesbeziehung zu ihm fühle ich mich sicher. Und das ist so gut, dass ich das wissen darf. Ich darf in seine Arme laufen, gerade wenn ich wieder auf die Nase gefallen bin. Gerade wenn es nicht so gut funktioniert in meinem Leben. Gerade wenn ich mal wieder nicht so geistlich war, sondern sehr menschlich. Ich darf in seine Arme laufen, denn der Geliebte des Herrn wird sicher wohnen. Hast du ihn lieb? Das ist die Grundsatzfrage, die wir uns immer und immer wieder stellen müssen. Und nochmal, wenn wir das dann tun, dann werden wir gerne das tun, was ihm Freude macht, erzähle ich euch schnell eine Anekdote hier aus meiner Zeit, in der ich verliebt war, als ich diesen Freund hatte. In dieser Zeit, als ich diesen Freund hatte, bin ich nach Finnland gefahren, habe mir ein Kleid gekauft, ein sehr modernes für die damalige Zeit, leuchtende Farben, Reißverschluss vorne, so ein Hänger, ne? Und mit dem bin ich dann immer rumgelaufen, aber ich lebte zu der Zeit in christlichen Kreisen, in denen man eigentlich aussehen sollte wie eine graue Maus, um geistlich zu sein. Kennt ihr auch solche Zeiten noch? Also wenn du nicht entsprechend gekleidet warst oder geschminkt, also das ging überhaupt nicht, und nicht eine entsprechende Haarfrisur hattest, dann warst du eben nicht geistlich, ne? Früher gab es noch mehr solcher Gemeinden, aber das gibt's heute auch noch. Jedenfalls wurde ich dann öfter angesprochen auf das Kleid, dass das wohl nicht so schön wäre und dass ich das vielleicht nicht anziehen sollte. Und ich habe es gerade angezogen. In der Schule hat man schon das Lied gesungen, Anitas Dickkopf, der ist von Format, da weiß selbst der Lehrer keinen Rat. Und wenn mir also irgendwas jemand was gesagt hat, ne, dann habe ich es gerade gesagt. Ich habe gesagt, wenn denen das Kleid nicht gefällt, sollen sie weggucken. Ich ziehe an, was mir gefällt. Ne? Ich lasse mir doch von niemand meinen Stil aufzwingen. So, habe das Kleid sehr trotzig gerade dann angezogen, wenn die entsprechenden Leute mich gesehen haben. Und da war eine Person, wenn die an mir vorbeiging, die sagte dann auch noch, ne, haben Sie heute wieder Ihr Nachthemd an? Und dann war ich umso ärgerlicher und habe das eben erst recht angezogen. An einem Abend ging ich mit meinem Freund spazieren. Und dann hatte ich auch das Kleid an. Und der sagte so wie in einem Nebensatz, ich finde das Kleid nicht schön. Der hat nicht gedroht, der hat nicht gesagt, wenn du das Kleid noch einmal anziehst, dann breche ich die Freundschaft ab. Der hat auch nicht gesagt, wenn du das Kleid noch einmal anziehst, dann gehe ich nicht mehr mit dir spazieren. Er hat nur gesagt, er findet es nicht schön. Und jetzt ratet mal, wie oft ich es danach noch angezogen habe. Nie mehr. Ich habe es verschenkt am nächsten Tag. Warum? Ich wollte dem gefallen, den ich lieb hatte. So einfach war das. Seht ihr, Gehorsam empfinden wir oft als Druck. Aber wenn wir Jesus lieb haben, wenn wir in einer Liebesbeziehung mit ihm leben, dann wollen wir ihm gefallen. Und wir wissen doch von seinem Wort her, was ihm gefällt und was nicht. Und dann stehe ich da nicht mit knirschenden Zähnen und sage, ich muss schon wieder in den Gottesdienst gehen. Jetzt muss ich schon wieder früh aufstehen. Jetzt muss ich schon wieder stille Zeit machen. Jetzt muss ich schon wieder auf eine andere Person zugehen und um Vergebung bitten. Jetzt muss ich schon wieder, du musst überhaupt gar nichts. Und wenn du es nicht aus Liebe tust, dann ist dein Gehorsam ein einziger Krampf. Und dann wird das Christsein ein elender Krampf. Und dann wird dein Zeugnis so sein, dass andere sagen, lass mich mit Christsein in Ruhe. Aber wenn du Liebesbeziehung ausstrahlst und wenn Leute merken, du machst es gerne, weil du dem gefallen möchtest, den du lieb hast, dann wird dein Christsein noch attraktiv. Dann möchten die den kennenlernen. Ich kann euch sagen, wenn ich jemandem erzähle, ich habe mich verliebt, die wollen alle wissen, in wen. Das ist ja so ein interessantes Thema, ne? Habe ich mal eine ganze Freizeitgruppe geschockt. Da habe ich nämlich mich vorne hingestellt und habe gesagt, wisst ihr was, ich muss euch etwas bekennen, ich habe mich verliebt. Und die alle, wer, wen, ne, wann, ne? Und dann habe ich gesagt, in Habakuk. Und plötzlich, ne? Ich hatte gerade Habakuk studiert und der Habakuk hat mir so gut gefallen und habe richtig intensiv das Buch Habakuk studiert und stand dann vorne und habe gesagt, ich habe mich verliebt in Habakuk. Das war das Thema, verliebt sein. Wenn ihr das demonstrieren könnt, dass ihr verliebt seid, passt auf, dann werden Leute fragen, in wen? Wer ist es? Und dann habt ihr Gelegenheiten von Jesus zu erzählen. Aber wenn du dahin gehst und sagst, ich bin Christ und darum muss ich, 1, 2, 3, 4, vergesst es. Die Leute wollen kein Christ werden. Also, der Gerechte wird sicher wohnen, der Geliebte wird sicher wohnen. Wir haben noch zwei Stellen. Sprüche 1, Vers 33. Das ist schön, da kommen alle Ausdrücke vor. Hoffentlich habt ihr die richtige Übersetzung. Alle Ausdrücke, die wir schon heute Morgen auch erwähnt haben. Sprüche 1, 33. Wow, redet mal von Geborgenheit. Nehmt mal den Vers. Der wird sicher wohnen und der kann ohne Sorge sein und der muss kein Unglück fürchten. Na, wenn das kein tolles Bild ist für Geborgenheit, wer denn bitte? Was ist hier das Wort? Ja, ich habe schon gehört, ist richtig, der Gehorsame. Jetzt haben wir gerade von Liebe geredet und jetzt auch noch von Gehorsam. Aber das gehört zusammen. Denn wenn ich jemanden liebe, dann will ich das tun, was ihm gefällt. Schaut euch mal die Gesetze an, die wir in unserem Land haben. Stellt euch vor, jeder würde die Gesetze befolgen. Würden wir uns sicher fühlen in unserem Land? Wir bräuchten keine Türen mehr abschließen. Wenn jeder die Gesetze befolgen würde, wir bräuchten uns auch nicht anschnallen. Wenn jeder die Gesetze befolgen würde, die Gott uns gegeben hat, müssten wir auch keine Angst haben um unsere Ehen. Wenn jeder das täte, was Gott gefällt, wow, das wäre ein Stück Paradies auf Erden. Und darum sagt er, der Gehorsame, der wird diese Sicherheit erfahren. Und das dürfen wir von uns auch wissen, in unseren Beziehungen. Jetzt nehme ich mal Steffi, die kann das ab, obwohl die ja gerade so jung verheiratet ist. Aber stellt euch vor, Steffi würde jetzt etwas tun, von dem sie genau weiß, ihr Mann will das nicht. Der Paul will das nicht. Wie gut würde das denn in den nächsten Stunden aussehen da in der Ehe? Die Sicherheit, die Geborgenheit, die Freude der Ehe. Wenn wir etwas tun, von dem wir genau wissen, der andere will es nicht, dann müssen wir entweder verheimlichen, wir müssen es verstecken, wir müssen so tun, als wäre es nie geschehen. Oder aber es kümmert uns nicht, was der andere denkt. Und in jedem Fall ist die Beziehung erstmal gestört. Und so sagt Gott, nur in dem Maße, wie ich bereit bin, auch ihm gehorsam zu sein, kann ich auch diese Sicherheit erfahren. Denn ich weiß, wenn ich ungehorsam bin, ist die Gemeinschaft getrübt. Schaut euch Adam an. Oh ja, Gott kam immer noch in den Garten. Aber was taten Adam und Eva, nachdem sie gesündigt hatten? Sie versteckten sich. Und das gehört mit zum Allertragischsten in der Bibel. Die allererste Frage, die Gott überhaupt stellt, ist: Wo bist du? Wo bist du? Und ich glaube, das muss er heute auch noch immer wieder tun. Da sollten wir eigentlich in Gemeinschaft mit ihm leben. Da sollten wir eigentlich in ungetrübter Beziehung uns freuen an ihm, an seinem Schutz, an der Geborgenheit. Und Gott steht da und fragt: Wo bist du? Wo bist du eigentlich wieder gelandet? Vielleicht nicht bei den Schweinen wie der verlorene Sohn, aber irgendwo in der Gleichgültigkeit, irgendwo im Ungehorsam, irgendwo am Festhalten einer Lieblingssünde. Und Gott steht da und sagt: Wo bist du? Wie wirst du je Geborgenheit, wie wirst du je dieses Gefühl der Sicherheit, diese Freude, dieses alles erfahren, wenn du nicht in Gemeinschaft mit mir lebst? Das funktioniert doch nicht. Wo bist du? Aber dass er fragt, ist das nicht toll? Er könnte uns doch einfach laufen lassen. Er könnte doch sagen: Okay, wenn du nicht willst, geh doch deinen eigenen Weg. Aber das macht er nicht. Er liebt uns zu sehr. Und dann sagt er: Wo bist du? Und dann darf ich zurückkommen. Wer mir gehorcht, wird sicher wohnen. Und dann das Letzte, eine Stelle, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Wann bin ich sicher? Nach Jesaja 12, Vers 2. Jesaja 12, 2. Liest es einmal den Vers? Jesaja 12, 2.
Siehe, Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen.
Aha, ich lasse mir nicht grauen. Können wir es nochmal in einer anderen Übersetzung lesen?
Ich bin sicher und fürchte
mich. Aha, warum bin ich sicher und fürchte mich nicht? Wie heißt der Satz vorher? Ja, siehe, Gott ist mein Heil. Und ich glaube, auch dieses Wort unterschätzen wir manchmal. Wir sehen dieses Heil in Verbindung mit Heiland und Vergebung unserer Schuld. Aber er will uns doch heil machen. Vorhin haben wir die Wunden angesprochen, die uns so oft dieses Gefühl der Geborgenheit nehmen. Er will uns heil machen. Er will unsere Wunden heilen. Er will nicht nur unsere Schuld vergeben. In Jesaja 53 steht: Für wahr, er trug unsere Krankheit und unsere Schmerzen. Und dann kommt erst: Er trug unsere Missetaten. Also er ist nicht nur für unsere Missetaten, nicht nur für unsere Schuld gestorben, sondern auch für unsere Wunden. Und ich darf ihm meine Wunden, meine Narben, meine Verletzungen, ich darf es ihm bringen und darf erleben, dass er mich heil macht. Und dann erfahre ich tiefe Geborgenheit. Willst du dich sicher fühlen? Hier haben wir die vier Grundlagen in diesen Versen. Wir haben in Psalm 31 gesehen, warum David diese Geborgenheit so dringend brauchte. Er kannte Ängste, er kannte Schuldgefühle, er wurde bedrängt von außen. Alles Erfahrungen, die wir auch machen. Aber diese Geborgenheit ist kein Automatismus. Hier gibt es Grundlagen, die wir in diesen letzten vier Versen gesehen haben. Und die Frage ist: Erfüllen wir diese Grundlagen? Stehen wir auf diesen Grundlagen? Das erste: Bist du gerecht gemacht durch Christus? Weißt du das, dass dir seine Gerechtigkeit geschenkt ist? Bist du ein Gotteskind und weißt, dir ist deine Schuld vergeben? Dann das zweite: Der Geliebte des Herrn wird sicher wohnen. Lebst du in einer Liebesbeziehung zum Herrn? Das dritte: Der Gehorsame wird sicher wohnen. Ist es dir ein Anliegen, gehorsam zu sein? Ist es dir ein Anliegen? Ich frage nicht, gelingt es dir immer? Dann dürfte ich hier nicht stehen. Ich gehöre nicht zu denen, denen es immer gelingt. Aber stimmt dein Anliegen? Möchtest du gehorsam sein? Dann wirst du sicher wohnen. Und das vierte: Hast du dem Herrn schon eine Chance gegeben, dich heil zu machen? Nicht nur zu erretten. Das ist mit dem ersten schon gesagt, die Gerechten. Sondern hast du ihm eine Chance gegeben, dich heil zu machen. Das sind die vier Dinge, die nötig sind in unserem Leben, damit wir tiefe Geborgenheit erfahren. Und weil es jetzt schon ziemlich knapp ist mit unserer Zeit, werde ich die Sache hier beenden für heute Morgen. Aber heute Nachmittag noch einmal ganz kurz auf ein paar Punkte eingehen, wie wir auch aus unserem Zuhause eine Stätte der Geborgenheit für andere machen können. Das kann ich natürlich nur machen, wenn ich erst diese Geborgenheit erlebe. Aber dann gibt es noch mal ein paar Bausteine, die uns helfen können, auch aus unserem Zuhause nicht nur ein Zuhause zu machen, sondern Stätte der Geborgenheit. Aber dafür müsst ihr heute Nachmittag wiederkommen, um das zu hören, bevor wir dann über das Wertvollsein sprechen. Nehmt das mal mit. Ich glaube, da habt ihr schon eine Menge zu kauen an dem, was wir bisher gehabt haben. Stellt euch diese Frage oder diese Fragen im Blick auf diese vier Punkte und denkt daran, ohne diese Grundlage gibt es das sich sicher fühlen und diese tiefe Geborgenheit nicht. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses wunderbare Angebot, das du uns machst. Du willst unsere Zuflucht sein. Du willst uns diese tiefe Sicherheit und diese Geborgenheit, diesen Frieden, diese Ruhe schenken. Herr, du machst uns sehr deutlich, dass wir es außerhalb von dir nicht finden, dass das alles nur bruchstückhaft ist, was wir äußerlich auch an ihnen herbeiziehen können. Aber Herr, du sagst auch, dass wir diesen Zufluchtsort nur dann genießen können, wenn wir nur dann diese Geborgenheit erfahren können, wenn wir unsere Beziehung zu dir in Ordnung gebracht haben. Und ich kenne die Frauen nicht, die hier sind, aber ich möchte dich von Herzen bitten, dass doch jede Frau das bekennen kann, dass sie gerecht gemacht ist von dir, dass die Liebesbeziehung zu dir intakt ist, dass ihr Verlangen, gehorsam zu sein, groß ist und dass sie heil geworden ist durch dich. Und wo das noch nicht geschehen ist, Herr, da kannst du es heute schenken. Aber ich bitte dich von Herzen, lass uns Frauen sein, die Geborgenheit nicht nur erfahren, sondern dann auch Frauen die Geborgenheit weitergeben können. Ich danke dir noch einmal für dieses Zusammensein und danke dir auch, dass dein Wort so lebendig ist und dass es zu unseren Herzen spricht. Amen.